AMRC an die Bluetooth-Box.
Fest und flausch, ich geh gleich wieder los.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Aha.
Fest und flausch, ich geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Aha.
Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Yeah.
Du hast so viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für ein Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikro.
Yes. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Mach sie an.
Mach sie jetzt an.
Los.
Es ist Sonntag, es ist der 7. März 2021. Hier ist Fest und Flauschig bei eurem Spotify. Schön, dass ihr, dass sie alle eingeschaltet haben.
Hast du diskret runtergezogen gerade, den Sound.
Ja, ich hab so einen Fading-Kurs belegt an der Volkshochschule, wie man Regler sanft nach oben oder unten regelt, damit das professionell rüberkommt im Podcast-Geschäft.
Ich guck in die leeren, schweren, müden Augen eines Entertainment-Titans. Was ist passiert? Du siehst aus wie ein abgeschminkter Harlequin.
Meine Augenbrauen sind noch schwarz geschminkt. Ich kann da nicht so viel verraten. Ich hab heute was Größeres aufgenommen für die Fernsehsendung. Ich sehe wirklich, ich hab mir Schminke in die Augen geschmiert. Ich hatte heute schwarze Haare und musste mit einem, der Maskenbildner Kevin, liebe Grüße, hat mir extra ein Tiefenreinigungsshampoo mitgegeben. Das musste ich dreimal verwenden, damit diese schwarze Farbe wieder rausging. Und ich bin dann durch Pulheim gelaufen und wurde überhaupt nicht mehr erkannt von den Leuten und wurde aber von wildfremden Frauen, die weiter außerhalb meiner Liga sind, angesprochen, weil die mich für einen knackigen 35-Jährigen gehalten haben wegen der schwarzen Haare.
Also du wurdest runtergeschminkt.
Ich wurde ja hochgeschminkt, sexuell attraktiver geschminkt, mit schwarzen Haaren und habe ich so diese Augenbrauen so wendlermäßig nachgezogen und so und hatte noch so einen kleinen Pillemann-Bart hier.
Wir wollen nicht zu viel verraten,
ja,
Jan.
Aber auf jeden Fall war das heute für mich ein sexuelles, eine sexuelle Verwunderung, eine sexuelle Besonderheit. Ich habe mich heute besonders sexuell gefühlt durch mein Äußeres. Und ich habe auch, meine Stimme ist, meine Stimme ist ganz kaputt.
Deine Stimme ist ganz kaputt.
Erstmal schön, dass du da bist. Du siehst total relaxed aus. Du hast ein schlabber T-Shirt an, du hast Wet Look auf dem Haar.
Ich habe Wet Look im Haar. Ich bin geschmeidig und ich habe Muskelkater am ganzen Körper. Und
warum?
Jetzt geht's nämlich los. Das ist wirklich erbärmlich vom Tischtennis spielen. Dass man vom Tischtennis spielen Muskelkater hat, das heißt, dass man mega untrainiert ist. Vor zwei Tagen war mein Freund Giesbert mal wieder da und wir haben Tischtennis gespielt. Ich war immer der Bessere. Ich war immer der mit der teuflischen Rückhand, der Schläge, der Konterschläge machen konnte, die ihm noch in den Schlaf verfolgt haben in der Nacht, weil ich echt gut war. Also ich brauchte meine Zeit, aber eigentlich war ich ein Hexer am Tisch und er hat mich wirklich zweimal gnadenlos abgezogen und ich hatte keinen Stich. Und das lag daran, keine Kondition, keine Reflexe, wabbeliger, weißer, alter Sack. Wirklich.
Ja, und mittlerweile auch so eine Physiognomie, dass man gar nicht mehr so richtig am Tischtennistisch stehen kann, weil der Bauch so im Weg ist. Dass man,
der Bauch ist im Weg und es nervt tatsächlich, dass man den Arm nicht so schnell hochgeht, wie man das noch denkt. Es ist also, und dann habe ich heute und gestern Muskelkater vom Tischtennis spielen gehabt, weil ich habe dann immer noch eine Partie gefordert, weil ich das nicht einsehen wollte. Ich war früher richtig gut in Tischtennis, Jan. Ist das nicht auch ein Sport für dich?
Nein, leider überhaupt nicht, weil ich habe so ein bisschen so eine kleine Sehschwäche und konnte schnelle, bewegte Bälle, das war nichts für mich. Ich hatte mal in der Oberstufe, hatte ich mal ein halbes Jahr im Sport Badminton. Ein halbes Jahr lang. Das war, ich weiß gar nicht, war in Bremen damals so ein Trend, dass man sich ein halbes Jahr lang um eine Sportart gekümmert hat. Dann habe ich Badminton ausgesucht, weil ich gedacht habe, da sind halt die Uncoolen, da kann ich ein bisschen was reißen. Und ich habe einfach wirklich ein halbes Jahr lang immer neben diese Badminton-Bälle gegengehauen, immer daneben gehauen und habe dadurch eine 4- oder sowas gehabt in Badminton.
Wirklich? Badminton ist total cool. Badminton, Squash, alles, wo man mit dem Ball irgendwie aggressiv draufhauen kann, finde ich irgendwie gut.
Meine Sportarten sind, wo ich mit meinen Füßen auf irgendwelchen Gefährten draufstehen kann. Ich kann Rollschuh fahren. Ich fahre die Inline-Skates. Weißt du noch, wie ich beim Starlight Express Theater, auch mal liebe Grüße an dieser Stelle an die, ich glaube immer noch Crew, die keine Auftritte hat, vom Starlight Express. Und ich bin da wie so ein junger Gott über die Bahn geflitzt, während du da gesessen hast und gedacht hast, wie macht er das denn? Das kann ich.
Ja. Da habe ich große Augen bekommen, ganz ehrlich. Da hast du mich noch, das war das letzte Mal, also und natürlich im Bett mit immer neuen Sextechniken, aber das sind die Sachen, mit denen du mich immer noch überrascht. Wirklich richtig gut gewesen, Jan. Jan, wir können uns freuen, es wird heute eine schöne Sendung, glaube ich. Wir haben nämlich noch einen Gast im Verlauf dieser Sendung, auf den wir uns beide freuen, den wir beide schätzen.
Eine echte Legende, eine haben wir gerade eben im Vorgespräch festgestellt, jemand, den wir beide gleichermaßen bewundern und der uns gleichermaßen irgendwie geprägt hat und irgendwie, seit wir jung waren, irgendwie nicht aus unserem Leben wegzudenken ist. Und ich freue mich wahnsinnig, weil wir sind eng verbunden miteinander und heute kommt er mal zu uns und wir kommen vielleicht auch demnächst mal zu ihm, wer weiß.
Ja, wir waren schon mal bei ihm, aber mehr verraten wir jetzt auch noch nicht. Ich habe auch noch eine kleine Geschichte zu erzählen, die mit dem Älterwerden zusammenhängt. Jan, ich war beim Hautarzt tatsächlich.
Oh Gott, bitte nicht. Wollen wir nicht diese Geschichten mit so Hautgeschichten und AA und Pillemann und Vorhaut?
Nein, ich habe einen braunen Fleck. Ich habe einen braunen Fleck hier an der Stirn.
Das siehst ist Mutter mal.
Nee, das ist tatsächlich ein Altersfleck, der wird größer. Ich habe das untersuchen lassen und das ist wirklich bitter. Ja, Herr Schulz, das ist jetzt nicht gefährlich, hat er gesagt. Er hat mit so einer großen Lupe geguckt. Es kann man jetzt kosmetisch entfernen lassen. Es wird mit der Zeit noch größer werden und dann habe ich hier so einen Fleck und der wird mich immer daran erinnern, dass irgendwann ist der ganze Körper nur noch Fleck und irgendwann ist der Körper weg. Es ist das erste Zeichen zum Hinsiechen seiner Endlichkeit. Dieser Fleck, der begleitet mich jetzt seit ein paar Jahren schon.
Du hast einen Altersfleck, Olli?
Ja.
Zeig mal, das ist ja voll. Da muss ich direkt mal mit meinem Management sprechen und vielleicht auch mit Spotify, dass wir schon mal vorsorgen für den Fall, dass ihr eines Tages.
Jetzt meine Frage, soll ich den kosmetisch entfernen lassen? Das müsste ich aus eigener Tasche zahlen. Bin ich so eitel, dass
wer
ich.
Wer soll das denn sonst bezahlen?
Ja, vielleicht Spotify. Ich meine, das ist ernsthaft. Ich habe gedacht, dass ich mal bei Spotify frage, ob die mir den Altersfleck entfernen.
Das Wort für Fleck, nämlich Spot. Ist im Namen von Spotify mit drin, Alter.
Glaubst genau, du nicht? Das ist eigentlich, war das im Vertrag am Anfang, dass die Altersflecken entfernt werden, wenn
von Spotify.
Wenn die Podcaster Spotify langsam
Spotify fing eigentlich werden. An als ein Institut zum Wegmachen von Altersflecken und dann ist das Streaming-Business so langsam da erst reingewachsen und inzwischen ist das Wegmachen von Altersflecken nur noch so ein Side-Business und es wird nur noch Musik gestreamt international.
Das machen nur noch so 2-3 Leute, ab und zu bin ich ja bei Spotify und dann wundere ich mich, warum da irgendwie so ein Wartezimmer noch ist, wo da so Leute sitzen mit so Hautflecken, aber das machen die nebenbei noch. Das kriegen auch gar nicht so viele Leute.
Das macht Daniel
mit.
Eck noch persönlich, der Spotify-Gründer. Daniel Eck macht Fleck dir weg. Das ist. Guck mal in unserem Vertrag,
naja, das sind okay meine ist. Kleinen Geschichten. Sowas erlebe ich momentan. Zum Hautarzt gehen, Altersflecken gucken, Tischtennis spielen, Muskelkater kriegen und versuchen, so wenig wie möglich von dieser trüben Gesellschaft und der trüben Stimmung da draußen mitzukriegen. Es ist alles eine Barke. Wie gesagt, wir wissen das auch alles. Es sind viele Sachen, die wir hier erzählen könnten, die wir unseren Unmut teilen könnten. Aber wir wollen euch 2 Stunden, während ihr auf dem Stepper seid, während ihr auf eurem Freund, eurer Freundin oder auf wem sitzt gerade oder rummacht oder irgendwo gerade am Backen.
Wenn
seid,
ihr
oder?
Jemanden Zusammenschlag gerade im Dorf in Brandenburg und dabei eine Bluetooth-Box laufen habt und fest und flauschig hört, einfach mal ein bisschen durchatmen, euch berieseln lassen, während ihr da irgendwie ein wehrloses Opfer am Boden zusammentretet. Ich habe heute wirklich Ultima Ratio kulinarisch ausgepackt. Ich habe hier so Knusper-Bake-Rolls allerdings mit Knoblauchgeschmack. Und die esse ich wirklich nur, wenn ich weiß, ich bin für 2 Wochen alleine.
Wenn man da zu viel isst, dann stinkt man.
Ja, und das ist mir aber egal, weil ich bin jetzt hier alleine und ich möchte jetzt hier, ich beiß es mal ganz kurz rein, ich habe wirklich nichts gegessen. Ich habe eine total raue Stimme und ich möchte dich ganz kurz mit einer kulinarischen Schocknachricht, die mich diese Woche ereilt hat. Meine Güte.
Schon gut.
Oh Gott, diese
Fahne. Unsere Hörer kennen es nicht anders.
Ja, und wenn ihr mir bei Instagram schreibt, dass ich nicht rumrülpsen soll, geht doch zu anderen Podcasts. Das Angebot ist groß genug. Hier sind wir Mensch. Hier darf man sein, wie man möchte. Du, pass auf, eine Kulinar...
Und ich habe Obama und Springsteen gehört, die rülpsen auch die ganze Zeit. Also, Springsteen, der furzt sogar manchmal. Also,
I'm sorry, I was a child. I was running through New Jersey. And I was farting the whole day.
I farted all the time.
My father was a working man. He was farting too.
Ja, was erzählt die Geschichte?
Eine kulinarische Schockerkenntnis, die mich diese Woche ereilt hat. Und zwar bin ich ein Kind der 80er Jahre geboren, in den 80er Jahren 1981. Und in den 90er Jahren so begann so die menschliche Bewusstwerdung so richtig, wo man so gecheckt hat, was los ist. Und ich war immer ein Fan gewesen von Gebäck. Ich bin Kaffee- und Kuchentyp. Ich hole mir ab und zu mal ein Stückchen Kuchen, auch für mich alleine. Marzipantorte mache ich gerne. Sag ganz ehrlich, ich bin Kaffee- und Kuchentyp. So, und ich habe immer gedacht, dass der russische Zupfkuchen, das ist ja auch ein Begriff, der russische Zupfkuchen. Wie sieht er aus?
Natürlich.
Wie sieht er aus?
Er sieht aus, der ist so verschiedene, also der wird so, ja, also ich weiß, wie er aussieht, er spricht mich einfach nicht
es
so an.
Es ist ein Käsekuchen mit so schwarzen Flecken, die so aussehen, so kleine Zipfelchen. Und ich dachte, das ist auch schön genau wie Borscht oder, keine Ahnung, saure Gurken oder Novichok ist das ein traditionelles russisches Rezept. Das macht man halt so in Russland. Russischer Zupfkuchen. Dann habe ich aber jetzt diese Woche herausbekommen, dass der russische Zupfkuchen Anfang der 90er Jahre von Dr. Oetker in Bielefeld erfunden wurde.
Wirklich?
Und das einfach in Russland absolut niemand kennt. Und russischer Zupfkuchen, das ist absolut völlige Erfindung von Dr. Oetker. Russischer Zupfkuchen gibt's überhaupt nicht. Niemand in Russland kennt russischen Zupfkuchen. Niemand.
Tatsächlich, das ist ja abgefahren. Vielleicht ist das so ähnlich wie bei Ivan Rebhoff. Das war ein bekannter russischer Sänger, der in vielen Schlagersendungen aufgetaucht ist, als russisches, also so Wahrzeichen. Und dann hat sich rausgestellt, der Typ kommt aus Oldenburg und heißt irgendwie Hermann so und so. Und das war 20, 30 Jahre, ist der mit der Nummer aufgetreten. Ivan Rebhoff, die Stimme von der Taiga oder so. Irgendwie hat er auch so einen Slogan gehabt. Und Ivan Rebhoff, kannst du das vielleicht mal kurz googeln?
Ja, ist ursprünglich heißt nämlich eigentlich Hans Rolf Rippert. Und ist in Spandau geboren.
War in Spandau, genau. Das ist auch so geil. In Spandau geboren und machst eine deutschlandweite Karriere als russischer Barde. Wirklich interessante Geschichte. Ist man auch erst sehr spät drauf gekommen, wusste man viele Jahre nicht. Damals gab es ja noch kein Internet.
Das war vor allem eine Zeit, wo Schlagergeschäft und Musikbusiness noch in der Lage war, so eine Legende aufrechtzuerhalten. Das geht inzwischen ja gar nicht mehr, weil Schlagerstars und so, die also komplett durchlässig sind.
Außer bei den Onkels, haben ja auch lange gesagt, die waren Nazis. Da hat man sich später rausgestellt, das stimmt ja alles auch
Oldenburg.
Gar nicht.
Komm einfach aus Oldenburg.
Die kommen auch aus Oldenburg, aus Spandau. Und haben mit Hans-Peter Rebhoff zusammen eigentlich angefangen damals.
Ja, Ivan Rebhoff, der Erfinder des Raps übrigens in Deutschland. Der Ivan Rebhoff. Ich habe diese Woche eine tolle Doku gesehen und zwar die Billie Eilish Doku.
Die will ich heute Abend im Anschluss nach dieser Sendung zum Schlafen gehen gucken. Freue ich mich schon.
Stichwort transparente Künstler. Also heute wird wirklich, es ist nicht Billie Eilish, wäre gar nicht in der Lage irgendwie zu sagen, dass sie aus Russland kommt oder aus Oldenburg oder sonst woher, weil das Leben von Billie Eilish schon mit 14 komplett anders war als das von Hans Rolf Rippert, der sich noch so eine schöne Schlagerlegende aufgebaut hat. Die hat wirklich homeschooled, die hat quasi ihr Leben lang keine Schule besucht und wurde wirklich von einer merkwürdigen Mutter, einem ganz okayen Vater und einem ganz okayen Bruder in so eine Musikfamilie reingeboren und da auch trainiert. Und ja. Die Kamera ist, glaube ich, dabei ab ihrem 14. Lebensjahr und es werden sämtliche Songwriting-Prozesse begleitet die ganze Star-Werdung von Billie Eilish. Das war auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite muss man auch sagen, die ist ganz schön... Ist verrückt schon, war vorher schon verrückt und ich glaube, das Star-Tum macht sie noch ein bisschen verrückter. Super interessant, sich anzugucken. Und ehrlich gesagt, ich wünsche mir manchmal so ein bisschen diese Ivan Rebhoff-Zeit zurück, wo man einfach was aufbauen kann, was dann einmal die Woche abgefeiert wird von irgendwie in der Schlagersendung und dann geht man nach Hause. Wie Gunter Gabriel.
Aber du hast vollkommen recht. Das ist dieses komplett Transparente, ist nun mal das Einzige, womit du. Authentizität ist ja das große Wort. Ja. Das ist das Problem. Das war damals in der Popkultur eigentlich gar nicht so angesagt. Heutzutage ist es. Umso ehrlicher du bist, umso mehr du zeigst, umso mehr haben die Leute Bock auf dich, wenn du früher natürlich noch so wie Michael Jackson oder jemand anders dir gleich ein gutes Image aufbauen konntest. Und ja, man weiß ja nicht, man weiß jetzt nicht, was besser ist, Jan. Auf alle Fälle ist es so, das haben wir neulich schon drüber geredet oder ich dir erzählt, viele Stars sind auch tot von denen, die früher eine große Legende waren oder sonst was. Oder sind irgendwann sehr brüchig geworden oder das Kartenhaus ist eingefallen. Vielleicht ist es der einzige Weg. Ich meine, Billie Eilish ist ja trotzdem jemand verzaubert mit seinem Songs. Ja, und wenn du keinen Bock hast, dir das alles anzugucken, dann hörst du einfach nur ihre Musik.
Ja, genau. Und man muss wirklich sagen, die ist dafür, dass das wirklich so eine krasse Popmusik, also eine tolle Popmusik ist das also einigermaßen punkig hergestellt. Und dieser ganze Herstellungsprozess auch von Billie Eilish Musik, eigentlich ein Tritt in die Eier von professionellen Studiobetreibern, weil das einfach alles mit GarageBand zusammengeschraubt wurde im Jugendzimmer und es funktioniert natürlich auch total. Und die Idee von ihrem Bruder...
Ja, ich würde mal jetzt so sagen, dass die neuen Songs wahrscheinlich nicht mehr auf GarageBand
am Computer aber so wie sie bekannt geworden ist, ist das schon ziemlich punkig, ehrlich gesagt. Und das fand ich eigentlich einigermaßen sympathisch. Habe am Ende aber gedacht, ey, was für eine weirde Frau. Und natürlich auch anders als in Deutschland, ist das auch ein Star... Was?
Wer ist denn da? Ich sehe gerade, dass da jemand zugeschaltet wird.
Wir sind schon auf Sendung. Wir verraten noch nicht, wer unser heutiger Gast ist.
Wir haben es gerade einer Stimme schon gehört. Wir sind hier gerade schon am Anfang unserer Sendung und unser Stargast hat sich gerade eingeschaltet. Wir sind nämlich hier gerade bei einem ganz neuen Medium. Wir haben was gefunden im Internet, wo auch drei Leute gleichzeitig miteinander sprechen.
Aber
können.
Das machen wir gleich erst. Unser Stargast muss noch einmal ganz leise sein, damit die Leute noch nicht genau wissen, wer es ist. Sie haben ihn jetzt schon mal ganz kurz gehört. Es ist natürlich ein Dude. Wir sind die Sendung mit den Dudes.
Ja, es ist ein Dude. Und es ist so ähnlich jetzt gerade wie es gab früher bei Donnerlippchen mit Jürgen von der Lippe, dem Prominenten im Sack. Das können wir jetzt leider nicht nachfolgen, also dass der jetzt so zittelt und man dann irgendwelche Fragen stellen kann. Aber wir können es ja mal versuchen, in die Richtung zu lenken. Keine Ahnung, wie das jetzt gehen soll. Man kennt ihn aus Funk und Fernsehen. Man kennt ihn als Ach nee, das machen wir alles gleich nach der Pause, Jan. Wir setzen jetzt hier an, packen beide einen Song auf die Fidi und Bumsi-Liste.
Ja, ich
und dann gibt's noch mal ein richtig schönes Intro.
Genau, ich würde gerne, weil er diese Woche zu Gast war in unserer Sendung, einen ganz tollen Künstler featuren. Er heißt Berkan. Und ist ein ganz fantastisches Album, was ich schon hören durfte. Das heißt Drama, das kommt, glaube ich, demnächst. Aber die erste Single ist schon draußen, die heißt Jede Nacht. Und das war ein ganz, ganz toller Auftritt, ein unglaublich netter Typ und einfach hat vor allem ein Saxophon-Solo gespielt. Also stand auf dem Piano am Ende mit dem Saxophon und das war schon ganz schön.
Und wir haben ja darüber geredet, das Saxophon ist das Instrument, was jetzt gerade zurückkommt. Es war wirklich jahrzehntelang war das Saxophon verpönt. Also es gab kaum jemanden, der nicht wirklich einen Würgereiz bekommen hat. Das liegt alles an diesem Song Baker Street. Da hat man wirklich, damit hat das hat das Saxophon versaut. Das ist wirklich Fakt gewesen. Deswegen packe ich den Song jetzt mal kurz mit Baker auf dem Video im Post sieht. Baker Street von, ich weiß gar nicht mehr, wie der Knilch heißt, der das Kenny G oder so, glaube ich. Aber wohl, ich bin mir nicht ganz sicher. Das packe ich rauf. Und damit es nicht ganz so übel wird, noch eine fantastische neue Single von David Gray, englischer Songwriter, Liedermacher, den ich seit vielen Jahren schätze, der manchmal etwas sehr perfektionistisch ist, jetzt aber eine Folkplatte gemacht hat, die ich Samstagvormittag gehört hat. Das Licht schien durch mein Wohnzimmer. Diese Platte lief und auf einmal blieb die Zeit mal wieder. Stehen. Der Song heißt Heart and Soul. Ich finde das eine ganz wundervolle Nummer. Die ganze Platte von David Gray ist sehr zu empfehlen.
Genau. Und wir sind gleich wieder zurück hier bei Fest und Flausche mit unserem heutigen Gast Karl-Heinz Rummenigge. Also schaltet auf jeden Fall ein. Das lohnt sich sehr.
Bis gleich.
Bis gleich.
Wo ist hier, wo ist the latest shit? Na, wo ist das denn? Wo passiert das denn? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Ich sehe so ein paar Prints, ein paar Poster, aber das ist es doch nicht. Bauhaus, was soll das denn? Die werden jetzt 100 Jahre alt nächstes Jahr. Ich kann mich noch daran nicht mehr erlabern. Das muss doch weitergehen. Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Das ist alles so eine Komfortzone.
Ja, stattdessen Altersflecken im Gesicht.
Ja, aber hier ist das alles, all das, was ihr sucht. Hier ist Merchandiser, hier ist Fashion. Es ist der Podcast, wo für jeden was dabei ist. Wir versuchen, viele Themen abzudecken, um euch einen kunterbunten Sonntagnachmittag zu liefern. Ihr seid jetzt gerade fertig mit dem Joggen. Ihr seid nach Hause gekommen, habt inzwischen die mobile Bluetooth-Box angemacht im Badezimmer, seid am Duschen oder ähnliches. Und jetzt geht die Sendung weiter. Und wir haben einen Gast, Jan. Und da freuen wir uns beide sehr drauf. Wir haben beide unabhängig voneinander ihn schon mal zu Gast gehabt. Ich auf der Bühne und du in deiner Fernsehsendung.
Genau, und ich freue mich sehr, dass er uns jetzt zugeschaltet ist mit dem Zaubermittel der Videokonferenz. Sehen wir uns alle gleichzeitig, hören uns und ich glaube, auch alle kriegen das in toller Qualität zu Hause an den Podcast-Empfänger mit. Herzlich willkommen, Olli Dittrich.
Hallo, Olli.
Hallo, ihr beiden.
Naja. Die Verbindung ist schön.
Die Verbindung ist gut. Ich bin der Prominente im Sack.
Ne? Du bist der Prominente im Sack und unser erster Gast seit Ewigkeiten. Wir hatten eine lange Strecke Gäste, dann hatten wir irgendwann die Schnauze voll und haben auf den richtigen Gast wieder gewartet, damit wir wieder jemanden einladen können. Und endlich hast du Zeit.
Auf den richtigen Sack gewartet. Ne?
Aber war das Donnerlüppchen, kennst du das auch noch, der Prominente im Sack?
Der Prominente im Sack, ich kenne nur noch irgendwas aus der Schreinemakers-Ära in Sat 1, wo hinter so einer Butterbrotpapier aufgespannten Wand einer saß, der dann irgendwie entweder in irgendeinem Quiz musste einer erraten werden und bei ihr saß immer gerne einer, der nicht genannt werden will und Bitteres vom Stapel ließ. Und dann wusste man aber, wer das war.
Was macht denn Margarete Schreinemakers eigentlich? Auch ein Name, den ich schon wirklich mehrere Jahre nicht mehr gehört habe. Mareike Amado habe ich letztens irgendwo mal gesehen in einem Internetformat und die taucht ab und zu mal in solchen Shows auf, aber Margarete Schreinemakers?
Also ich weiß es auch nicht. Ich habe neulich irgendwas gelesen, dass sie, glaube ich, ihr Anwesen an der belgischen Grenze oder kurz dahinter wohnt sie oder wohnte sie da, dass sie das jetzt, glaube ich, veräußern will, weil es im Hause einsam wird.
Das waren die Zeiten, wo die großen Fernsehstars, das 90er Jahre Fernsehgeld, das wissen die Jüngeren ja gar nicht mehr, das war noch richtiges Fernsehgeld, oder Olli, sag doch mal.
Da kann ich jetzt gleich sagen, welcher Olli mag wohl gemeint sein, aber für die Älteren unter Ihnen, vielleicht haben Ihnen Ihre Großeltern davon erzählt, dass es in den frühen 90er Jahren tatsächlich eine Show im Fernsehen gab, bei der eine ganze Reihe von Kollegen und ich die Gnade der frühen Geburt tatsächlich des Privatfernsehens genießen durften. Die Sendung hieß RTL Samstagnacht und da wurde man ganz gut bezahlt tatsächlich.
Ja, das war
die goldenen Zeiten.
Das hat jeder am nächsten Tag besprochen, beziehungsweise am Montag, das lief ja immer am Samstagabend, das war so die deutsche Version von SNL. Und ich habe gerade gesagt, das war die Zeit, wo die Menschen im Fernsehen so viel Geld verdient haben, dass sie dann irgendwann nach Belgien gegangen sind. Und das haben sehr viele Leute gemacht tatsächlich. Auch Leute,
warum denn nach Belgien?
Ja, weil das irgendwie steuerlich günstig war, irgendwie Fernsehstars waren günstiger.
Genau. Doppelbesteuerungsabkommen, da gab es damals noch, weiß gar nicht, ob es das jetzt noch gibt, mein Vater, Gott hab ihn selig, der 2014 verstarb, der hat mir das mal irgendwann erklärt, dass es ein Abkommen gab, ein Doppelbesteuerungsabkommen für deutsche Arbeiter sozusagen, irgendwelche Ingenieure, die zum Beispiel im Ausland mitgeholfen haben, dann nach dem Krieg Brücken zu bauen und so. Mhm. Und weil die dann länger von der Familie weg waren, wurde ihnen dann irgendwie eine steuerliche Vergünstigung irgendwie ermöglicht, dass man, ich glaube, pauschal 20% nur oder sowas oder 25% von den Einnahmen zu versteuern hatte, aber dann auch gar nicht groß eine Steuererklärung abgeben musste, also keine Zettel sammeln und so, was vielen in der Showbranche natürlich irgendwie entgegenkommt, weil die verlieren ja auch gerne viele Zettel so unterwegs mal in so einem Anzug oder so, ne?
Ja, Ablage und Ordnung ist nicht gerade bei, es geht nicht immer in eins mit dem, sag ich mal, mit den großen Stars, da kann ich selber auch ein Liedchen von singen. Kommen wir zu Samstagnacht live nochmal, ich habe es natürlich genau wie Jan, ich glaube, ich war damals schon, wann ging es los? 1992, 93 bis 98, glaube ich, das waren 5-6 Jahre, in denen diese, so ganz genau weiß ich es auch nicht mehr. Ich weiß aber, als das wirklich rauskam, war es für die deutsche Comedy, kann man ruhig mal so sagen, ein Game Changer. Das war wirklich so Next Level, nachdem die 80er und alles so mit Otto Walkes, Loriot und allen möglichen Sachen, kam auf einmal wirklich ein neuer, moderner Step an Comedy, der dann auch wirklich für so einen Boom gesorgt hat, der dann aber in alle Richtungen ging, sage ich mal. In schöne Richtung genauso wie in schlechte Richtung. Auf alle Fälle wurde die deutsche Comedy extrem breit gefächert. Wie viel Schuld gibst du dir selber auch für das darauffolgende Comedy-Explodieren in Deutschland?
Wie viel Schuld ich...
Nein, das war natürlich das ein bisschen spitz, finde ich. Du weißt genau... Nein,
du hast da völlig recht. Ja, wir hatten wirklich die Gnade der frühen Geburt. Ich sowieso, ich war ja der Älteste. Insofern stimmt das auch schon, der Prominente im Sack. Der alte Prominente im Sack oder der Prominente im alten Sack, wenn man so will. Ich war damals ja schon 10 Jahre älter als die anderen und hatte schon eine gewisse künstlerische Vergangenheit hinter mir. Insofern war das für mich irgendwie was ganz Besonderes nach jahrelangen Tingeleien über Land. Ich habe ja auf Schiffen mit Oldie-Kapellen gespielt und in Bierzelten und sowas und eine erstklassige Ausbildung in Erfolglosigkeit. Insofern war das für mich was ganz Tolles, ein Coming-out der besonderen Art, dass auch Leute wirklich was gut fanden und angeguckt haben, was ich so gemacht habe. Und wir hatten halt das Glück, muss man sagen, dass wir natürlich auch mit dem Boom des Privatfernsehens mitgefahren sind. Also damals war ja auch nach öffentlich-rechtlichen Jahren RTL plötzlich sehr erfolgreich. Die Jahre davor mit Alles Nichts Oder und eben mit dem, was es so gab, Tutti Frutti und so, war ja erst noch so in den Kinderschuhen und dann machte es richtig Rums, nachdem Marc Conrad dann Programmchef wurde und alles geändert hat. Ich glaube, das hat dann auch sehr viel verändert für alles, was danach kam. Wobei die Wochenshow uns dann irgendwann abgelöst hat. Wir waren 5 Jahre, fast 300 Shows und da war dann Feierabend, ne?
Da war dann die Luft auch irgendwann, vielleicht ist ja nun mal so, es jede Woche musste abgeliefert werden und es wurde ohne Ende produziert und dann irgendwann ist natürlich, wie es nun mal so ist, bei jedem Erfolgs, glaube ich, Unternehmen mal so ein bisschen die Luft raus, ne?
Ja, es war wie Rudi Carrell sehr richtig zu mir mal am Telefon gesagt hat, du bist nicht witzig. Ne? Und dann ist scheiße, da hat er mal angerufen, ne? Er hat es gesehen, da wo ich dann war, und dann hat er gesagt, na, lass mal, was ist scheiße, ne?
Aber so. Das hat er nicht am Anfang gesagt, sondern irgendwann zu einer späteren Sendung, oder?
Wobei ich habe einmal Wolfgang Lippert parodiert. Und das fand er gut, ne? Weil die Nummer bestand eigentlich nur daraus, dass ich mit so einem angeschimmelten Berliner Dialekt so rauskam und habe mich dann so 5 Minuten lang immer nur bedankt. Und auch als der Applaus dann so abgeäppt war, schon alles immer weiter. Dann bis man die Leute noch zweimal danke, hochzieht Leute, wieder. Ne?
Danke, komm mal runter, nicht, komm mal
und, runter. Und dann immer so, ist doch nicht nötig. Ach, kommt Leute, ey, wuh. Ja, nee, jetzt kommt doch. Also, muss doch nicht sein. Also, danke schön, danke, 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 danke. Und so, und war aber totenstille schon im Hintergrund. Ne? Keiner hat mehr geklatscht. Und so, und da hat dann Carell, weil der den Lippert nicht mochte, hat Carell dann am nächsten Tag einen Brief an Thoma geschrieben. Und hat gesagt, das wäre ein Highlight in seinem Leben.
Thomas ist der RTL-Chef gewesen. Und lustigerweise, Rudi Carrell-Geschichten, auch als zu meiner Zeit bei Harald Schmidt, übrigens, wir waren ja parallel eigentlich bei Harald Schmidt. Du warst ja auch oft da. Und das war oft in Konferenzen, wenn es ein bisschen langweilig wurde, hat Harald Geschichten ausgepackt von seinen wenigen Begegnungen mit Rudi Carrell, die auch ihn im Nachhinein, so aus heutiger Perspektive betrachtet, auch ihn offensichtlich sehr traumatisiert haben. Also ich glaube, dass Rudi Carrell so Sachen gesagt hat, die ihn immer noch bis heute sehr verletzen. Also zum Beispiel, Harald, du musst die Leute müssen lachen können und die Leute müssen weinen können. Bei dir weint keiner. Keine Emotionen.
Ja, genau. Er hat auch mal zu mir gesagt, Harald liebt sein Publikum nicht. Das ist der Unterschied.
Und das ist so ein Vernichtungssatz. Wenn du den einmal gesagt bekommst, dann kriegst du den auch nie wieder aus dem Kopf raus. Der schallt dir dein Leben lang zwischen den Ohren hin und her. Da hat der Rudi Carrell zu mir gesagt, jetzt ist er tot. Er kann das nicht wieder zurückholen. Das ist das Schlimme an Rudi Carrell, der ist halt nicht mehr da.
Der ist nicht mehr da, ja, das ist richtig. Ich habe ihn ja ein paar Mal besucht da. Er hat ja bei Bremen auf dem Land ein Gehöft mit mehreren Häusern gehabt. Ja. Und da habe ich ihn ein paar Mal besucht und da ist er mit mir dann immer schön rumgelaufen um seinen See. Und da war dann da so ein großes Mühlrad. Da hat er dann, so ein Pate ist er immer so 3 Schritte vor mir so gegangen und hat dann da auch mal aufs Mühlrad so draufgehauen und so und hat gesagt, das irgendwie kostet 100.000 Euro zu reparieren, wo man waschen, ne, ist schon teuer und so. Ja, und ich bin dann immer so hinterher, so ein bisschen dienernd hinterhergelaufen und so. Und da hat er dann immer alles Mögliche vom Stapel gelassen, wer sein Publikum nicht liebt. Und ich könnte jetzt noch einiges erzählen zu Kollegen, die nicht hören wollen.
Nee,
das lassen wir lieber.
Aber erinnere mich an die Geschichte, als ich mal mit Thomas Gottschalk durch Malibu Valley gefahren bin. Und
ach echt?
Habe ich das mal erzählt? Habe ich das schon mal in der Sendung erzählt? Nee. Ich hab Thomas Gottschalk mal getroffen. Also ich kannte den überhaupt nicht und er hat mir einfach eine E-Mail geschrieben und er hat mir von 3 Minuten geantwortet. Ich habe das jahrelang geheim gehalten, dass wir uns getroffen haben, weil ich gedacht habe, das macht man nicht. Bis dann Thomas Gottschalk irgendwann in so einem Jahresrückblick nach dieser Erdogan-Geschichte, glaube ich, hat er einfach ganz groß ausgepackt und hat das einfach allen erzählt. Dann hat er mich abgeholt im Tesla X. Ich habe die Geschichte... Hab ich doch schon mal erzählt, oder nicht, Olli?
Du hast mir erzählt, dass du ihn irgendwo getroffen hast, irgendwo in New York oder so.
Nee. Ich hab ihn angeschrieben.
Malibu war das bestimmt, ne?
Genau, wir waren gerade in Malibu in Los Angeles und habe ich ihn angeschrieben. Ich habe einen Tag frei, rufe ich mal an, also mal fragen, vielleicht meldet er sich. Ja, und hat wirklich innerhalb von 5 Minuten sich zurückgemeldet. War auch, glaube ich, ganz froh, dass mal einer, der Deutsch spricht, irgendwie ihn mal anschreibt und mal sich mit ihm treffen möchte. Und dann haben wir uns zum Kaffee verabredet und der hat mich abgeholt an dem Parkplatz und ist mit dem Tesla X gekommen, was damals irgendwie ein Auto war, was 2 Wochen draußen war, wo ich mich erstmal schon gefragt habe, wo hat er das her? Wo hat er das denn her?
Hat er selbst gebaut.
Dann hat er die Tür nicht aufbekommen.
Und bei Wetten, das wäre geil, wenn das eine Wette gewesen wäre. Bei Wetten, das, dass hier welche Leute in also 24 kleine asiatische Autoschrauber schaffen es, innerhalb von einer Minute einen Wagen zusammenzuschrauben. Und setzen sich anschließend noch rein und fahren damit weg.
Genau. Und hat er versucht, den Wagen aufzumachen. Das gelang ihm aber nicht, weil es alles digital war. Und dann saß er ein bisschen wie meine Mutter vorm iPad und hat irgendwie rumgedrückt und ging nicht auf und dann irgendwann nach 10 Minuten und ich stand da wirklich draußen in der Hitze und habe Thomas Gottschalk dabei zugeschaut, wie er versucht hat, beim Tesla die Autotüren aufzumachen. Das klappte dann und dann hat er mich irgendwie da rumgefahren und alles gezeigt und so, wer wo wohnt und hat mir dabei mal erzählt von seinem Treffen mit wie heißt er noch?
Karel?
Nein, nicht mit der andere, Kuli, mit Karl-Heinz Kuhlenkampf.
Nicht Karl-Heinz Kuhlenkampf.
Wie heißt Karl-Heinz Kuhlenkampf ist nicht schlecht. Das ist so wie Hermann von Karajan.
Wie heißt er denn? Hans-Joachim Kuhlenkampf. Hans-Joachim Kuhlenkampf, genau. Nicht Karl-Heinz.
Hans-Joachim Kuhlenkampf.
Hans-Joachim Kuhlenkampf. Ich habe gerade an Rummenigge gedacht. Karl-Heinz Rummenigge und Hans-Joachim Kuhlenkampf. Die gute Zeit der Doppelnamen. Auf jeden Fall sagt er dann, er hätte mal Hans-Joachim Kuhlenkampf getroffen und Hans-Joachim Kuhlenkampf hätte ihn total gehasst. Sei total freundlich gewesen, aber er habe ihn in jedem Satz spüren lassen, dass er ihn total verachtet für das, was er macht. Und als Thomas Gottschalk mir das so erzählt, dachte ich, erzählt er mir das jetzt, weil er eigentlich sich jetzt gerade so fühlt wie Hans-Joachim Kuhlenkampf damals, als er getroffen hat. Und also natürlich super nett und so, war ganz freundlich. Aber ich habe das total geheim gehalten, bis er das irgendwie alles verraten hat dann. Und ich dachte, okay, dann ist es offensichtlich so, dass man darüber spricht. Jetzt spreche ich auch drüber. So ist es. Ich bin im Showgeschäft angekommen.
Ja, es gab einen großen Showmaster, mir fällt der Name nicht ein, der mal ganz offenherzig im Interview gesagt hat, wenn ich jetzt bloß wüsste, das war, ich kann ja leider sehr schlecht nur gönnen, anderen Leuten etwas gönnen. Das fand ich irgendwie so ehrlich dann auch, würde ich sagen, weil es ja auch eine menschliche Sache ist. Da kommt dann der nächste neue Entertainer, du bist schon lange im Business und da fällt es, glaube ich, auch schwer, immer mit offenem Arm seine Machtposition abzugeben. Klar. Ich glaube, für einen Kuhlenkampf war das besonders schwer, weil der dann wirklich eine Lichtgestalt war und der erste richtig große, wichtige Nachkriegsentertainer. ich mal jetzt überhaupt.
Frankenfeld. Na, das war Frankenfeld.
Frankenfeld vielleicht. Ja, das stimmt.
Peter Frankenfeld.
Aber Kuhlenkampf schon gleich dahinter, kann man schon so sagen.
Ja.
Olli, ganz kurz aber nochmal zu deiner Karriere, weil ich bin ja auch jemand, der relativ spät angefangen hat und ich will auch immer unseren Hörern Mut machen mit irgendwelchen Geschichten. Und du warst ja schon deutlich über 30, als du bei Samstagnacht angefangen hast. Aber als man dich, also ich kannte dich vorher ja auch nicht, aber jede Woche kam dann natürlich auch zwei Stühle eine Meinung. Und jedes Mal bist du in einer mit einem neuen Dialekt aufgetreten, in einer komplett neuen Persönlichkeit. Das hat mich damals wirklich umgehauen. Und ich dachte, wer ist denn dieser Typ, der da jede Woche in so einer komplett anderen Persönlichkeit auftaucht? Und es ist auch noch schreiend komisch, sei es Butcheroni, sei es Mike Hansen und was es da noch alles an wahnsinnigen Gestalten gibt. Und da kann man doch sagen, da kommen einem die Jahre davor, die ja manchmal erfolglos erschienen sind, indem man sich aber das alles angeeignet hat, was dann auf einmal zu so einer Explosion führte, doch eigentlich ganz stimmig vor, oder? War das für dich, nachdem du vielleicht auch schon mal an dir gezweifelt hattest, so mit 30 hatte ich jedenfalls, dachte, jetzt muss unbedingt mal was passieren in meinem Leben. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt. Und dann aber irgendwann, wenn dann was passiert, dann hat man, wenn man Glück hat, doch eine Menge sich angespart, oder? So an Sachen, die man dann präsentieren kann.
Ich würde also jetzt sagen... Also
würdest du die Jahre nicht davor auch als...
Als Vorbereitung. Es ist immer alles eine Vorbereitung auf das, was als nächstes kommt. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Ich könnte Antwort 1 nehmen. Aber
aber hast du dich damals, weil du das auch gerade, wenn man immer so redet, ja, man war ja damals, man kam da so relativ erfolglos in dem Ganzen war, aber das Erfolglose ist ja nicht unbedingt immer negativ zu sehen. Darauf
wollte ich eigentlich. Was überhaupt nicht mit Erfolglosigkeit ist eigentlich nur, wenn man so will, gemeint, dass ich natürlich viele Sachen schon gemacht habe davor und nichts davon hat wirklich funktioniert. Und klar kommst du früher oder später dann mal an so einen Punkt, dass du daran zweifelst, ob das alles überhaupt einen Sinn macht. Ne? Wobei ich ja nun auch, bevor so mit meiner eigenen Kunst und Musik so losging, ja auch schon in Anführungszeichen bürgerlich gearbeitet habe. Also ich habe ja eine Ausbildung als Theatermaler nach meiner gescheiterten Schulzeit eine mittlere Reife gemacht und dann eine Lehre hier in Hamburg an der Hamburgischen Staatsoper als Theatermaler. Und anschließend bin ich dann in eine Plattenfirma reingerutscht, habe da so als Plattenpacker im Keller gearbeitet und dann mich so ein bisschen durchgewurschtelt, bis ich dann am Ende aus Versehen 8 Jahre da war, inklusive eben eigentlich allen Jobs, die man da so machen kann, von Pressebegleitung und Product Management und so, und da ziemlich dran verzweifelt bin.
Aber weil hast ich ja du noch einen Nebenjob? Als du bei Samstagnacht angefangen hattest, du keinen anderen Job noch nebenbei.
Nee, da haben wir nur noch mit Susis Schlagersextett, meiner Tingle-Kapelle, gute Freunde, die Hartmänner, die beiden Jungs. Knut Hartmann ist ja bei Ditsche auch immer wieder Gast und mit Ralf Hartmann habe ich auch viele Schlachten geschlagen. Fantastischer Gitarrist, mit denen habe ich zusammen dann natürlich viele Auftritte gehabt und das auch als Samstagnacht losging, auch immer noch 1-2 Jahre haben wir da und dann passte das nicht mehr zusammen. Ne? Zeitlich habe ich das nicht mehr geschafft.
Wie begann das eigentlich bei Samstagnacht? Bei SNL gibt es ja diese legendären Casting-Tapes, wo Lorne Michaels dann immer irgendwann, wenn die Leute wirklich arrivierte Stars sind, von Jim Carrey über Will Ferrell und viele andere, irgendwann wird es bei YouTube veröffentlicht. War das damals bei Samstagnacht auch so, dass Hugo Egon Balder und die RTL-Leute ein Casting gemacht haben? Oder wie bist du da rangekommen?
Ja, doch, das gab's. Und es gibt auch noch ein Teamcasting-Band, das allererste. Und es gibt auch 5 auf Sendefähigkeit, wie man damals gesagt hat, produzierte Pilotsendungen, die aber unter Verschluss sind, aus verschiedenen Gründen. Ich habe aber heimlich mir mal, darf ich gar nicht sagen, oder vielleicht doch, mal VHS-Kassetten davon schnell noch kopiert, damit man die nochmal so einfach im Archiv hat. Und ich weiß noch, ich habe damals meinen gefiederten Freund, Herrn Boning, den ich würde sagen 90 habe ich den kennengelernt, als ich angefangen habe, aus einer Depression des im Musikgeschäft nicht Fußfassens mit eigenen Songs angefangen habe, auf meiner kleinen 4-Spur-Kassettenmaschine Hörspiele aufzunehmen mit verstellten Stimmen und so. Da ist im Übrigen auch Ditsche entstanden als Anrufbeantworter-Ansager.
Ditsche ist damals entstanden, 1990.
Ja, genau. Da habe ich so jeden Tag eigentlich irgendwie ein Hörspiel aufgenommen und hab das dann über meinen Anrufbeantworter verbreitet. Und dann
da
kam
ist
ich, wenn
Ditsche
ich
entstanden, schon 1990.
Ja. Krass. Und wie gesagt, nur als Hörspiel, da hat er halt nur von da erzählt immer, ne? Hat so gesagt, weiß, wo ich gerade herkomme und pass mal auf und wenn das und das ist und so und beim Kaufhof gibt's jetzt Kremlingspuppen und so ein Scheiß halt, ne? Also irgendwie ohne weitere Bewandtnis und dann zum Schluss, ja, dann müsst ihr aber aufpassen, es regnet, es wird kalt und so, tschüss. Und dann irgendwann habe ich angefangen eben mit verstellten Stimmen, immer Friseur Jacques Gellet und so, ah, wie war's denn beim Friseurkongress in Brüssel? Oh, ich habe gut abgeschnitten und so ein Scheiß, ne? Also nur so lauwärmste, dumme Karlauer.
Ja. Wir hatten früher in der 1Live-Comedy-Redaktion immer die Regel, Wortspiele kann man machen, aber man muss halt so viele Wortspiele machen, dass die Leute sich nicht mehr retten können. Wenn Wortspiele, dann 100
Stück. Also das ist schon wie bei Sport, Neues vom Sport.
Ja,
das
natürlich.
War wirklich eine unglaubliche Wortspiel. Genau. Das hast du dir alles selber ausgedacht, oder? Diese ganzen Wortspiele?
Nicht alle, aber mit vielen guten Kollegen, mit Ralf Beetz, mit natürlich Paulus Fennebusch, meinem alten Kumpel, Attik Kager, waren verschiedene Leute mit dabei, aber mal einige Sachen auch tatsächlich selber ausgedacht. Und vieles ist auch noch im Hinterkopf. Also die bergeweise dieses Zeug, wenn man das einmal drauf hat, dann wird man das natürlich auch irgendwie nicht mehr los, ne? Und da waren auch viele Wortspiele und auch solche Sachen, wo dann Totenstille war. Das war für mich eigentlich immer das Schönste. Wenn ich da auf meinem Ball saß und hab gesagt, dann hier Neues vom Sport. Und dann kam irgendwie erstmal einer zum Warmmachen, sowas wie immer mehr Gewichtheber spielen Mau Mau. Der Grund, Mau Mau ist nicht so schwer. Weißt du so, und dann war erstmal dicker Lacher. Und dann als nächstes eine Meldung vom Siebenkampf. Mit 6 Toren in 5 Minuten bei der Vierschanzentournee im Dreiländereck schlug 2 Brücken Eindhoven zu 0. So, und dann war Totenstille.
Ja, weil das du dem auch erstmal folgen musst, den ganzen Kram.
Zu schnell. Also, ja. Und dann Pferde brennen, wenn man Feuerzeug dran hält. So, ne? Also, da ist erstmal Ruhe, ne? Oder so ein Ergebnis vom Eishocken. Kalter Arsch. So, das wurde immer weirder, ne? Und dann haben wir immer geguckt, dass wir das so abwägen, dass dann mal wieder einfach nur so ein ganz normaler, guter Gag kommt, so, ne? Wo dann wieder gelacht werden durfte, damit die Leute irgendwie nicht Angst kriegen, ob ich verrückt bin oder so.
Ja, aber die kamen auch wirklich in einer geballten Geschwindigkeit und wirklich ja, so viele, wie Jan das gerade schon wirklich meint, das war unendlich viele Wortspiele gewesen. Neues vom Sport, da sind wir, ist aber wirklich auch eine Reminiszenz an Heino Jäger, über den wir auch schon mal hier in der Sendung, glaube ich, geredet haben. Einer deiner großen Vorbilder auch, beziehungsweise Einflüsse. Und das ist auf alle Fälle, glaube ich, auch eine extra Huldigung gewesen an einen Künstler, den viel zu wenig Leute kennen hier in Deutschland.
Ja, und absolut.
Genau, für den du auch einmal im Jahr, glaube ich, immer noch, einmal durfte ich dem beiwohnen, das war ganz toll, seine Sketche bzw. Arbeiten aufführst. Machst du immer noch einmal im Jahr, oder?
Ja, jetzt im Moment in Corona-Zeiten natürlich nicht, weil geschlossen, aber das ist hier in der Kulturkirche in Hamburg, tolle Einrichtung in Altona und da einmal im Jahr tatsächlich zu Ostern, das berühmte Osterlachen, das gibt es tatsächlich, so ähnlich wie es Fasten, in der Fastenzeit lachen die Leute sozusagen, um ihre Seele zu erlachen. Erleichtern. Das ist eine alte kirchliche Tradition, von der ich vorher auch nicht wusste, hat mich dann der Pastor mal drauf angesprochen und aufmerksam gemacht. Und da lese ich dann und lustigerweise auch, das ist 3-4 Straßen entfernt von der Wohnung, in der Heino Jäger zuletzt gewohnt hatte, bevor sie ihn dann Martin in die Anstalt gesteckt haben. Ja, da hat er dann abgefackelt, die Bude, und ist dann nackt rausgerannt. Zur Feuerwehr, hat dann selber gesagt, da brennt's, ne? Und dann war aber auch Schluss. Ein ganz, ganz großer Künstler, über den man wirklich eine eigene Sendung machen könnte, ne?
Also. Ich kann mal ganz kurz die Dokumentation. Ja. Look Before You Cook ist eine Dokumentation über Heino Jäger, die man sich jetzt auch bei verschiedenen Streaming-Anbietern angucken kann. Ich finde, es ist ein so facettenreicher Künstler, diese Doku wird ihm nicht ganz gerecht. Recht, weil auch seine Arbeiten, es wird so ein bisschen sein Leben, aber man kriegt erstmal einen Einblick und dann gibt es noch 2-3 wirklich fantastische CDs, die man kaufen kann. Praxis Dr. Hasenjäger, die gibt es auch noch überall.
Nee, Praxis Dr. Jäger, nicht Hasenjäger.
Dr. Hasenbein ist Helge Schneider, Alter.
Hier ist Helge, ja, habe ich jetzt auch gerade komplett durcheinander gebracht. Am Sonntag geht's wieder los, wollten wir sagen, die wievielte Staffel Ditsche beginnt?
Das ist weitaus mehr. Gute Frage eigentlich.
Mein Gott, wie bei den Simpsons schon Staffel 80 oder so.
Also gibt's schon über 20 Staffeln?
Weit mehr. Also ich guck gerade, das ist gute Frage. Ich weiß es nämlich selber nicht. Welche Staffel, die wievielte Staffel?
Auf alle Fälle.
Die 26. Doch, die 26. Alter. Staffel. Und das ist die Folge 257. Wir dürfen tatsächlich noch mal ran. Also wir waren selber dann hoch erfreut und auch ein bisschen überrascht, weil das natürlich auch irgendwie immer am seidenen Faden hing. Aber jetzt dürfen wir noch mal ran. Wieder sonntags und, man soll es kaum glauben, mal zu einer halbwegs vernünftigen Zeit um 22.15 Uhr. Geht es live los
deutlich,
wieder.
Deutlich früher als vor. Vor war 23 Uhr oder 23.30 Uhr, glaube ich.
Ja, 23.30 Uhr, ja.
Das ist ja super.
Ja, ist herrlich.
Es ist wirklich ist ganz, herrlich. Ganz verblüffend, Olli, weil mit diesen Sendezeiten. Ja. Ich war kürzlich mal zu Gast bei der Heute-Show, als meine Sendung losging. Und da das Interessante zwischen meiner Sendung oder meinem diesem Kosmos, aus dem ich komme, und diesem Kosmos, in dem die Heute-Show läuft, auch, oder auch Ditsche läuft, das ist alles fantastische Kunst und irgendwie lustige Fernsehwelten, aber zum Beispiel die Sendezeit, die lineare Sendezeit, war, solange ich Fernsehen mache, nie irgendwie für irgendwas relevant, weil immer, wenn wir gelaufen sind, es war immer 23 Uhr, es hat nie irgendeiner geguckt und es ging immer um die Mediathek. Also jetzt zum ersten Mal im ZDF-Programm ist es so, dass Leute dann mal sagen, ja, Quote, Fernsehquote, und darauf kommt es irgendwie an, dass ich irgendwie dann auch weiß, was vorher oder hinterher läuft, aber ich habe, glaube ich, noch nie gedacht, um wie viel Uhr läuft denn das jetzt? Und bei der Heute-Show zum Beispiel stand ich da und da war das total wichtig. Und der Olli Welke wusste auch, welche Sendungen vor ihm laufen und welche dann irgendwie besonders gut funktionieren und so. Und das war mir alles immer bislang schleierhaft. Und jetzt um 22.15 Uhr im WDR. Ja, weil Zimmerfrei nicht mehr ist. So, aha.
Na, das ist aber schon seit Jahren nicht mehr. Ja, leider. War auch eine schöne Sendung.
Ja, da waren Jan und ich in der letzten Staffel, glaube ich, beide nochmal.
Wir waren beide nochmal da. Ist denn Ditsche wieder live im Fernsehen oder ist das wieder eine Stunde live, ne?
Ja, das ist immer live. Ja, also das ist auch ohne Netz und doppelten Boden nach wie vor. Das die Leute ja immer nicht so glauben, aber so ist es. Also keiner in der Sendung weiß etwas. Ich bin der Einzige, der was weiß, der Themen vorbereitet hat. Und dann geht Ditsche mal rein und wirft den Ball ins Spiel. Ne? Und dann muss man halt wie im chinesischen Staatszirkus da so an Bambusstangen die Teller hochhalten und gucken, wohin die Reise geht.
Oh, ich weiß noch, als wir zu Gast waren, als Lohmann und Rode. Wir waren die beiden Polizeikommissare. Ich habe kürzlich noch den Polizeiausweis gefunden.
Ich auch. Ich habe den hier auf meinem Schreibtisch liegen. Ich habe den auch immer noch liegen. Ja, da haben wir lange noch drüber geredet. Wir waren in vielen Sendungen, aber das hat uns besonders gefreut, weil wir da unseren Fetisch als Kriminal-Tatort-Detektive Kommissare ausleben durften bei dir.
Ja, das war super. Aber dann kommt doch auf jeden Fall diese Staffel auch, Jan. Du kommst dann auch nochmal.
Total gerne.
Darf man das? Ja, natürlich. Dann darf man das hier schon einfach normal.
Ist eine kleine Sendung, hören nicht so viele Leute bei uns zu. Olli wird sowieso dann unterm Radar laufen.
Also, total gerne.
Ja, euch hören ja wahrscheinlich mehr Leute als bei Ditsche zugucken, ne? Oder? Ich weiß das nicht.
Da will ich jetzt gar keine Vergleiche aufstellen. Auf alle Fälle wollte ich noch wissen, du machst so lange Ditsche schon jetzt. 23. Staffel oder was du gerade gesagt hattest. Und jetzt ist die Frage, hast du nach so einer Sendung noch ein Gefühl, ob es eine gute Sendung war oder eine schlechte Sendung? Kannst du das immer einschätzen? Weil du hast ja kein direktes Feedback. Weil es ist ja nun mal auch so, du bist ja jetzt niemand, der auch auf Twitter und so aktiv ist. Fühlst du selber, das war heute richtig gut abgeliefert oder das war so, hast du noch ein Gefühl?
Das merkt man schon. Das merkt man schon. Und ich hätte jetzt beinahe gesagt, so wirklich richtig schlecht im Sinne von, oh, das ist jetzt diesmal abgeglitscht oder so, haben wir, glaube ich, überhaupt noch nie eine Sendung gemacht. Es gab mal so lauwarme Geschichten, wenn dann auch draußen nicht so viel los war, wenn man ein bisschen auf der Leiste gekaut hat und so. Aber in dem Sinne, bei dieser Art von Kür, gibt es keinen nicht wirklich einen Fehler oder so, oder wo man sagt, oh scheiße, das hast jetzt versägt oder so, weil Ditsche ist Ditsche. Und das ist, wenn ich in der Figur bin, und das trifft ja auf alle anderen Figuren auch zu, das ist bei mir echt so ein Switch, dann bin ich da so drin und dann kann ich auch als Ditsche einen Fehler machen. Das kann sein. Aber jetzt nicht so, dass man hinterher sagt, oh, da hätte ich den aber irgendwie anders spielen müssen oder irgendwie was anderes erzählen. Ja. Das gibt's eigentlich so in der Form, gibt es das nicht, ne?
Und du hast ja auch vorletztes Jahr, kurz bevor diese Corona-Pandemie eingesetzt hat, nochmal eine Tour gemacht, eine ausverkaufte Tour, glaube ich, mit Ditsche. Relativ spärlich dafür Werbung gewesen, muss ich sagen, weil sie aber auch so schnell ausverkauft war. Und hättest du das gerne nochmal gemacht jetzt? War das eine Sache? Weil du bist ja eigentlich gar kein, also du hast 20 Jahre so keine Bühnenauftritte gehabt oder Stand-up-Auftritte, war jetzt wirklich nicht so in deinem Repertoire drin. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass du sowas gemacht hast, oder?
Ja, also das ist auch genau das Ding, das kennt Jan ja vielleicht auch. Also du hast ja immer nur das Feedback über Bande, früher halt sozusagen über die Quote oder eben über weiß ich nicht, wie auch immer, aber nie direkt vom Publikum, weil man ja nicht rausgeht. Und ich bin wirklich ein Klasse, bin noch aus einer Zeit, als Telefone noch Schnüre hatten und auf dem Telefon Telefontisch im Flur standen. Aus dieser Zeit bin ich noch.
So und für alt mich bist du schon? Von, oh Gott.
Ja, ich bin ja, du, ich habe vorhin zu Olli gesagt, dass ich tatsächlich dieses Jahr meine Rente beantragen kann. Das ist wirklich wahr.
Mit 45 schon?
45 geboren, ne? Nein. Nee. Und deswegen, also ich bin mit der Bühne groß geworden. Ich habe mit 16 meine erste Band gehabt. Ich habe hier im Onkel Pö gespielt, was auch
Onkel
die
Pö
meisten Leute wahrscheinlich.
Spielt eine Rentnerband.
Ja, da beneide ich, Band. Da seit 20 ich Jahren wirklich exzellent. Sehr drüber. Da ja. bin ich ein paar Jahre zu jung. Ich habe die Dokumentation neulich gerade gesehen, in der du auch vorkommst über das Onkel
Pö. Ach so, die Höhle von Eppendorf, ne?
Ja, genau. Und wo du auch erzählst, dass du, was ja auch wirklich absurd ist, du hast dieses Waschbrett gespielt, wo man sich diese Dinger auf die Finger zieht. Und dann Skiffle oder was auch immer. Ich bin da leider in dieser Musikrichtung nicht so gut. Und das ist ja wirklich auch ein... Ist das der Typ, der die meisten Girls nach dem Konzert ausschlägt?
Der mit den Eisenfingern. Der mit dem Waschbrett und mit den Eisenhandschuhen. Ne?
Oh mein Baby.
Ja, das stimmt. Das war aber ganz lustig. Das war eine super Zeit. Man, diese Skiffle-Musik, das war damals in der sogenannten Hamburger Szene eben so. Ich habe dann später in so einer Mega-WG in Falkenstein gewohnt, zusammen mit Gottfried Böttger, dem ersten Pianist von Udo Lindenberg. Panikorchester und da sind also von übrigens, allen möglichen...
Die Jüngeren kennen ihn noch als Pianisten von 3 nach 9, ist vor kurzem, oder was, vor drei, vier Jahren verstorben.
Letztes Jahr, ja genau. Mhm. Und jedenfalls, was wollte ich eigentlich erzählen? Ach so, Bühne, genau. Und deswegen wollte ich das einmal überhaupt machen, dass ich mit Ditsche nochmal auf die Bühne gehe, so wie das angefangen hat, weil nach diesen Hörspielzeiten in den frühen 90ern habe ich ja lange, bevor es das im Fernsehen gab, Ditsche solo auf der Bühne gemacht, vor manchmal 10 zahlenden oder auch nicht zahlenden Gästen. Wo Ditsche dann da eben steht und sagt, hier, pass mal auf und erzählt dann irgendwie sonst was. Und ich wollte eben wissen, wie das tatsächlich funktioniert, ob das draußen überhaupt einer noch kennt, so und ob das
geht. Lass uns jetzt nicht anfangen, über das Tourleben zu sprechen, weil das sind wirklich so die, jetzt, dann würden wir wieder direkt abgleiten in so melancholische Corona-Scheiße. Ich wollte gerade mit euch darüber sprechen.
Doch, aber ganz kurz, Olli, würdest du denn, wenn die Corona-Zeit vorbei ist, nochmal auf Tour gehen?
Das ist schon geplant. Also die Fortsetzung der Tournee wird 22, so Gott will.
Ich habe nämlich sehr geärgert. Ich bin krank. Irgendwas war an dem Tag. Ich hätte mich so drauf gefreut. Konnte leider nicht hinkommen. Ich bin froh, wenn du es nochmal machst. 22 ist geplant.
Ja,
super.
Genau, und dann alleine, ne? Ditsche solo wie am Anfang, ne? Alleine ein Bademantel, eine Plastiktüte, ein Mikro und dann 2,5 Stunden erzählen.
Spart man wahnsinnig Geld auf Tour.
Lass uns nicht darüber sprechen, dass es alles gerade zurzeit nicht möglich ist, sondern lass uns vielleicht mal ein bisschen gemeinsam, wir sind ja alles Bühnentour und auch Tourhasen. Ich habe ein ganz tolles Geburtstagsgeschenk bekommen. Das habe ich eigentlich schon in den letzten Sendungen erzählen wollen, von meinem lieben, sehr, sehr alten Kollegen Peter, mit dem ich schon seit fast 20 Jahren oder sagen wir 15 Jahren zusammenarbeite und der weiß, womit er mir eine Freude machen kann. Er hat mir ein ganz tolles Geschenk geschenkt. Ich habe es öfter auch schon mal in der Sendung erzählt. Ich habe einen Hotelgutschein bekommen für das Autobahnmotel an der A1 an der Raststätte Remscheid. Ich fahre da so oft vorbei, auf dem Weg zwischen Köln und Berlin, und ich gucke da immer hoch und denke so, eines Tages übernachtest du da mal. Jetzt hat er mir einen Gutschein geschenkt und ich wollte euch mal fragen, ihr seid ja beide auch Tourtypen, und gibt es ein Hotel Übernachtungserlebnis, ein berufliches Hotelübernachtungserlebnis, an das ihr sofort denken müsst, wenn ich berufliches Hotelübernachtungserlebnis sage.
Ja, also wie viel Zeit
Gast
haben
zuerst,
wir?
Unser Gast zuerst, Olli Dittrich.
Ja, wie viel Zeit haben wir, kann ich nur sagen. Ich war in den 80er Jahren mit einem merkwürdigen Singspiel unterwegs. Elvis, Stationen einer Karriere. Dort hatte ich die Aufgabe, einen Bodyguard zu spielen. Besser hätte man es nicht besetzen können. Ja, und da war, das war also Low-Level wirklich Low-Level-Bereich. Und wir wohnten im Novotel, also diese Hotelkette. Heute sind das, glaube ich, wie heißen die?
Motel One.
Ja, das ist nicht vergleichbar. Die Novotels waren grundsätzlich immer an der Autobahnausfahrt und wir haben 53 Tourneestädte gehabt und ich glaube in 40 mindestens immer im Novotel gewohnt. Und die sind baugleich, nur manchmal hat man dann eben seitenverkehrt gewohnt. Und ich weiß noch, wie ich einmal aus dem Bett gefallen bin, weil ich in die falsche Richtung den Lichtschalter versucht habe anzumachen. Und das war spooky. Irgendwann wusste man nicht mehr, wo man ist und wie man ist, weil man einfach durch diese Singularität der Räume nur teilweise spiegelverkehrt. Verwirrt war einfach von dieser Reise auch. Ist jetzt nichts Besonderes, aber
Also Hotelerlebnisse habe ich einige zu erzählen. Ich mache mal ein ganz schnelles. Wir hatten ein Konzert gehabt in Essen und ich war noch mit meinem Merchandiser im Zimmer. Er zieht sich die Schuhe aus und auf einmal fängt es im ganzen Zimmer an zu stinken. Und ich meine, zieh bitte die Schuhe wieder an. Das ist ja unmöglich. Das ist ja ein teuflischer, unmenschlicher Geruch. Und dann meinte Kevin, so heißt er, ja, sorry, und zieht die Schuhe wieder an, aber der Geruch geht nicht raus. Ich werde wahnsinnig. Der Geruch wird immer intensiver. Ich gehe auf den Flur. Der Geruch ist im Flur. Wir merken, dieser Geruch wird immer intensiver. Wir gehen nach unten, also er geht nach unten und holt den Mann von der Rezeption nach oben. Der Fahrstuhl öffnet sich und der Mann denkt, ja, ich rieche doch gar nichts. Und auf einmal geht er in den Gang lang und dann macht er und hätte sich fast übergeben. Wir mussten in der Nacht dann noch weiter nach Magdeburg, weil das Hotel einen Buttersäureanschlag hatte. Ah, es gab einen Buttersäureanschlag auf das Hotel, das gerade neu aufgemacht hatte, wie sich rausstellte, von einem konkurrierenden Hotel in Essen. Aber das kam mir später raus.
Oh, da weißt du noch die Zeitungsmeldung. Ich weiß sogar noch die Zeitungsmeldung davon. Das gibt's ja gar nicht.
Wirklich?
Was? Ja.
Das ist kein, du warst das ist dabei. So 6-7 Jahre her.
Ich kann mich noch dunkel daran erinnern. Ich habe es mal in der Zeitung gelesen, weil ich glaube, ich entweder der Zeit auch auf Tour war oder irgendwie bei 1Live damit zu tun hatte. Das ist ja ein Ding. Da warst
Buttersäureanschlag. Und wir sind in der Nacht nach Magdeburg gefahren. 2 Wochen später wurde ich zur Polizei gerufen, weil ich verdächtigt worden war, den Buttersäureanschlag auch noch angestiftet zu haben.
Das ist ja sehr gut. Sehr gut. Wie Erwin Kostede, der mal verhaftet worden ist, weil man einen Mann mit krausem Haar bei einem Banküberfall gesehen hat.
Und das war der einzige ja weit und breit, den man in Hamburg hatte damals, ne?
Nein, kennst du Erwin Kostede noch? Der hat bei Kickers Offenbach gespielt. Und dann später bei Werder Bremen. Und stimmt, er ist mal verhaftet worden, weil er verwechselt wurde mit einem Bankräuber.
Ich habe ihn nach Hamburg verordnet. Natürlich, ich dachte, Moment, woher kennt man?
Nein,
Werder Bremen. Oh Gott, wie
peinlich. Da fällt mir auch gerade eine gute Banküberfallgeschichte ein. Aber das ist eine andere Nummer.
Eine Banküberfall? Oder eine Mordgeschichte an einer Prostituierten in den 60er Jahren, wo ja auch der Täter immer noch nicht gefunden wurde. Und das auch jemand aus dem Comedy-Business im weitesten Sinne, der in seinen späten Jahren übrigens nochmal eine ganz passable Schauspielkarriere gemacht hat.
Ja.
Nee, aber reden wir also jetzt, da müssen wir vielleicht nicht drüber reden, aber ist so, solche Sachen passieren halt im Showgeschäft. Ich muss einmal ganz kurz die Geschichte erzählen, wie ich mal im Hotel war und es einen Whirlpool gab, in irgendwelche abgegradet wurde. Es gab einen Whirlpool und ich machte dann diese Blubberdüsen an und aus diesen Blubberdüsen kam
Männersperma.
Ungefähr 1 Liter eine dickflüssige, zähflüssige weiße Masse raus und ich habe danach original 4 Stunden lang geduscht, weil ich mich so geekelt habe davor. Das war so ekelhaft, das werde ich nie vergessen. Und auch am nächsten Tag die Hotel-Sperma-Geschichte habe ich auch schon mal erzählt.
Das Schlimmste ist im Savoy Hotel in Köln, wo nachts dann irgendwo im Whirlpool um 3 Uhr nachts
fängt die von Düsen selber an sich zu. Ja, die wollte ich gerade erzählen. Die fangen nachts um 3 an, einfach routinemäßig zu reinigen. Mhm. Ich mache das auch immer gerne, wenn so eine automatische Steuerung ist und dann plötzlich die Rollläden hochgehen, morgens um 4. Und man nichts machen kann. Und dann irrst du da durch die Bude mit diesen ganz modernen Lichtschaltern, wo du ja grundsätzlich nicht an- und ausmachen kannst,
Räume nochmal angehen wieder. Du kriegst aber nie alle Lichter aus.
Nein, Lichtgruppen werden zusammengeführt und ganz hip und modern hast du im Bett hinter dir noch eine 20 Zentimeter hohe Leiste, wo noch so bunte Lichter sind, die aus- und angehen und du kannst dich nicht anlehnen zum Fernsehen gucken. Ja. Du musst im Grunde genommen sitzt du aufrecht oder musst gleich schlafen, wenn du nach Hause kommst.
Und zur Krönung des Ganzen noch ein Fenster direkt zum Scheißhaus zum Durchgucken, damit der Partner auch komplett unentspannt
stimmt.
Da sitzt, das ist das Allerschlimmste, das war in den späten 90ern angefangen, dieser durchsichtige Glaskasten, der einfach die Toilette sein soll.
Ja, oder und die Vorhänge. Diese bengalischen Fäden, die gab es auch früher auf dem Jahrmarkt, wo man ziehen konnte
und dann war was dran. Ja, genau. Hm?
Und solche Dinge haben die dort auch zwischen Toilette und Wohnraum gerne. Ja.
Es ist aber sowieso auch das Schlimmste, wenn du eine Toilette hast, die dann auch direkt neben dem Schlafzimmer ist. Und wenn du da mal mit deiner Angetrauten irgendwie da dieses Zimmer machst und du musst, also es ist Faustregel für alle, die Beziehung länger am Leben halten wollen. Man scheißt in der Lobby, wenn man mit seinem Partner ein Zimmer hat. Also, Entschuldigung, du gehst nach unten in die Lobby, weil das einfach nicht anders geht.
Und zwar richtig in die Mitte der Lobby. Wenn es Hotels...
Also Toilette, ich meine natürlich, du benutzt immer die Toilette in der Lobby. Du benutzt nie die Toilette. Selbst zum Zähneputzen gehe ich, weil das auch bei mir schon manchmal riecht, gehe ich lieber in die Lobby. Oh,
ja, oder du nimmst dir ein Taxi und fährst in ein anderes Hotel dafür.
Oder sowas. Auf alle Fälle ist das eine eiserne Faustregel, um die Beziehung spannend zu halten. Man nimmt die Toilette in der Lobby. Das
ist okay. Ja. Wir machen einen kleinen Break bei Fest und Flauschig. Unser Gast heute ist Olli Dietrich. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, Olli. Wir haben eine Fidi und Bumsi Playlist, die hat inzwischen fast eine 250.000 Follower und da kannst du gerne, wenn du möchtest, auch ein oder zwei Songs drauf tun. Hast du irgendeinen Musikwunsch?
Musikwunsch habe ich ohne Ende, bisschen oldschool, bin ich natürlich in vielen Phineas, alles von Phineas natürlich und Billie Eilish, was immer ihr da drauf packen wollt, ist
wir einfach... Wir hatten gerade über die Billie Eilish-Doku geredet, die Jan gestern gesehen hat, hast du die schon gesehen?
Sensationell, ja, klar.
Was für ihre Typen, oder?
Ja, das sind unglaublich gute Leute, da fällt dir wirklich ein Ei aus der Hose, muss man sagen. Ja. Und ich würde noch einmal einen ganz anderen Bogen schlagen und meine lieben Freunde und wirklich exquisiten Musikerkollegen, die Prinzen mal ins Spiel bringen, die, glaube ich, in diesem Jahr ein Jubiläumsalbum auf den Markt bringen und da gibt es einen ganz tollen Song, der heißt Dürfen darf man alles. Ich liebe ja Chöre und dieses Close Harmony Zeug und so und das machen die so irrsinnig gut. Das muss man einfach mal auf so eine Liste packen.
Tobias von den Prinzen habe ich auf deinem Geburtstag kennengelernt. Ein wahnsinnig sympathischer Typ. Auch meine Tochter ist großer Prinzenfan. Und auch ich muss sagen, das ist alles nur geklaut und die gängigen Hits, da schalte ich nie weg, wenn ich das höre. Wirklich, Band ist eine Band, die wahnsinnig viele Evergreens geschrieben hat. Ja, was einem gar nicht so bewusst wird, wenn man den Namen so hört. Ne? Erstmal.
Ja.
Also,
ja, und super Melodien sind das wirklich, also so wie ABBA oder so, ne? Also ich meine, da macht man auch immer lauter, egal wenn was kommt und das kommt im Radio mal oder so, dann hört man sich das einfach immer gerne an, weil das super Titel einfach sind. Und das ist jetzt auch wieder, ich finde den ja klasse, so, also auf die Liste damit.
Super, machen wir.
Ich pack was von dir auf die Liste. Du hast 2008 nämlich ein Album gemacht, Olli. Und das ist, ey, muss ich für unserem Gast jetzt auch nochmal einen kleinen Song, was heißt widmen nicht, sondern diese Platte ist jetzt so ein bisschen unter dem Radar der Öffentlichkeit gelaufen. Das kann man, glaube ich, sagen. Ja. Dabei ist es eine wirklich tolle Platte geworden, die ein paar witzige und auch ein paar sehr melancholische Songs hat. Der Song Die größte Liebe ist die, die man nicht bekommt. Finde ich sehr, sehr schön. Ist, glaube ich, der dritte Track, auf dem man. Und den würde ich gerne mal auf die Liste packen. Sowieso, wie ist das? Weil du hast ja bestimmt eine Menge Arbeit auch reingesteckt. Wie sehr ärgert einem das, dass man vielleicht für eine Sache, die man in 5 Minuten aus der Hüfte geschossen hat, jahrelang hinter, sag ich mal, irgendwie angesprochen wird und eine Sache, wo du wochenlang dran geschrieben hast, am Text und komponiert hast, dann doch irgendwie eine überschaubare Resonanz zurückkommt.
Das ist, weißt du doch auch, das ist,
man muss
ist
lernen,
mein Leben.
Damit zu leben.
Ich liebe das einfach und die Musik ist ja auch von Kindheit an meine größte Liebe eigentlich in Wahrheit. Und das wollte ich mir unbedingt nochmal beweisen und auch gönnen, weil aus den frühen 80er Jahren, in denen ich ja nur Songs geschrieben habe und auch alles Mögliche für andere Künstler, sind also bestimmt 100, 120 Songs noch, die unveröffentlicht sind und zu denen es auch Demos gibt. Und ich wollte immer nochmal das einmal ernsthaft angehen. Deswegen hieß das Album damals auch 11 Richtige. Also es waren für mich 11 Richtige ausgewählt aus diesen vielen Demos, die unveröffentlicht sind. Und mit Orchester und mit allem drum und dran. Also es ist
wirklich sehr schön arrangiert.
Schönes Album. Und ehrlich gesagt habe ich das auch aus eigener Tasche bezahlt, ne? Also das musste dann einfach sein.
Und jetzt mit den Streaming, genau mit diesen ganzen Klicks, die jetzt passieren auf diesen Song, holst du die ganze Kohle wieder rein, weil wir den auf unsere Liste gepackt haben.
Genau. Ja, ich, wollen wir mal sehen. Ja, genau.
Ich pack einen Song von auch unserem heutigen Gast Olli Dietrich drauf, von einem Album, was mich wirklich unglaublich geprägt hat. Der Grund, warum ich gerne Lieder mache im Fernsehen, sind die Doofen natürlich mit Wiegald Boning und Olli Dietrich. Und ich vererbe das auch weiter, diese Liebe an die auch. Übrigens auch. Muss man sagen, immer so viele Beatles-Akkorde, man merkt da schon, die Beatles-Sozialisation bei dir, es ist eine sehr eingängige Melodien. Du hast die Melodien oft selbst geschrieben, ne? Das warst du wahrscheinlich.
Mit Wiegald zusammen in guter Kooperation. Also,
Lennon McCartney. Musikalisch.
Ja.
Sorry, jetzt haben wir beide gleichzeitig geredet. Ja, ich möchte den Song von den Doofen vom Album Lieder, die die Welt nicht braucht, auf die Liste tun, mit dem, der von dir auch ist, glaube ich, nämlich, du singst zumindest den meisten Teil. Warum? Der Song Warum? Der zweite Song, der Warum heißt. Der andere ist von Jizzes auf der Fidi und Bumsi Liste.
Oh, warum? Und warum? Der gibt noch einen von Tic Tac Toe.
Ja, aber der ist nicht auf unserer Fidi und Bumsi Liste. Noch nicht. Bis wir eines Tages mal Ricky, Jazzy und Lee mal in der Sendung haben. Was machen die eigentlich?
Keine Ahnung, die werden hoffentlich bald auch diese Nachricht hören und in unsere Sendung kommen. Und dann wird hier, Kalle Svensson
hat ich damals, sagen.
Hat ja. das Comeback, glaube ich, damals, Kalle Svensson, die Lichtgestalt des Hamburger Rotlichts, sage ich mal, beziehungsweise eine
die Rotlichtgestalt.
Ja. Rotlicht, eine Rotlichtgestalt, hat, glaube ich, damals die Band gemanagt, ja. was schon ja. mal ein schlechtes Zeichen war.
Ja, ja, und den hatten wir auch einmal bei Ditsche, und der hat ja den fiesesten Händedruck, den es gibt. Muss ich wirklich sagen. Und macht sich auch einen Spaß draus, Leuten so die Hand zu geben, dass man merkt, mit wem man es zu tun hat. Und der hat mir wirklich fast die Hand gebrochen. Und daraus haben wir dann eine Story gemacht. In der nächsten Folge hatte Ditsche einen Gipsarm. Weiß ich noch. Es gibt noch eine sehr gute Geschichte zu Kalle Svensson. Aber das ist sowieso natürlich.
Jetzt sind wir gleich. Wir machen eine kleine Pause.
Nein.
Warum denn nicht?
Das sind die Geschichten, die unsere Hörer hören wollen.
Ich weiß. Das sind die Geschichten.
Ne? Okay, wir sind Olli Dittrich ist heute unser Gast. Hier ist Fest und Flauschig. Wir machen eine kleine Pause. Ihr hört euch mal die Songs an und dann sind wir gleich wieder für euch da.
Ich habe gestern einen Brief gekriegt. Aber aus Elmshorn. Aus Elmshorn. Machen Sie sich mal einen Begriff. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn. Richtung Kiel mäßig. Elmshorn. Mach ich nicht. Elmshorn. Nö. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn. Richtung Kiel mäßig. Elmshorn. Nö.
Ja, nö. Elmshorn, was macht eigentlich Arno Dübel? Das ist eine sehr gute Frage. Deutschlands frechster Arbeitslose. Hier ist immer noch fest und flauschig. Olli Dittrich ist heute unser Gast.
Arno
und
Dübel, wer kennt ihn nicht? Elmshorn, da um die Ecke kam doch Michael Stich auch her, glaube ich, aus Elmshorn.
Stimmt, der kommt auch aus Elmshorn. Genau wie die Punkband Razzia, was jetzt überhaupt nicht zusammenhängt, aber fällt mir gerade ein. Und Helmut Schmidt hat natürlich in Elmshorn lange gelebt.
Und wisst ihr noch,
wo wir in Langenhorn, das stimmt nicht, in Langenhorn.
Stimmt.
Und seine Bude, ja, da kannst du dran vorbeifahren. Ratz,
ich bin ja auch aus Langenhorn.
Das ist mega peinlich, mega. Ey, aber wo wir gerade über Arno Dübel gesprochen haben, immer wenn ich Arno Dübel gesehen habe im Fernsehen, muss ich an den Bruder, den ich glaube mittlerweile verstorbenen Bruder von Gerhard Schröder denken. Der hatte doch immer so einen Bruder, der als er Kanzler war, sich immer in die Bodhi-Baba-Gezin reingedrängt hat. Und dann ist er irgendwann verstorben. Und das habe ich letztens bei Instagram festgestellt. Dass das, was der Bruder nicht mehr auf Erden liefern kann, der Altkanzler selber macht.
Ja, also, ja.
Diese Insta-Stories. Ich weiß nicht, ob man eventuell mal da auch als Bundesrepublik Deutschland mal einschreiten sollte, was die neue Freundin von Gerhard Schröder mit unserem ehemaligen Bundeskanzler macht. Ich weiß nicht, ob das schon an die Staatsräson rangeht. Ob das nicht auf
ja, geht ran. Ja, ja.
Auf jeden Fall. Aber ehrlich, also, oder nicht? Das ist die Yoko Ono unseres Bundeskanzlers. Aber das ist jetzt gar, also ich meine damit einfach nur mit diesen Sphären, in die sie ihn hineinbringt. Das war das jetzt stimmt. Also, das ist damit gemeint. Ja. Aber ich meine, come on, er ist frei. Er ist frei und er kann jetzt auch machen, was er will. Er hat ja auch abgeliefert. Er hat ja ein paar Jahre auch mal
gearbeitet. Aber so richtig abgeliefert hat er nicht. Er hat 6 Jahre war er im Amt oder 6,5 oder sowas. Und alle anderen Kanzler haben hinter irgendwie, also, entweder nochmal einen riesigen Spendenskandal gehabt oder wenigstens mal eine Zeitung geleitet wie Helmut Schmidt. Aber bei Gerhard Schröder kam dann irgendwie mal so ein Aufsichtsrat.
Der hat nur noch Skat gespielt mit Putin.
Genau, und dann halt, und lustige Insta-Stories.
Das ist irgendwie noch so. Schafskopf. Aber ja, Meisenknödel, kennt ihr, ne, den Film, wo Meisenknödel.
Wo ein Meisenknödel aufhängt im Baum. Ja, das ist mega unangenehm. Fantastisch. Wie so ein Pinguin läuft mit vollgeschissener Windel, läuft da über die Dachterrasse. Das ist alles so ein bisschen unangenehm. Und es gibt doch einen Punkt, wo man dann auch als amtierende Bundeskanzlerin mal sagen muss, passen Sie mal auf, wir blamieren uns hier im In- und Ausland. Wir müssen ein kleines bisschen aufpassen. Wir haben ja einen Ruf zu verlieren. Gibt's da nicht irgendwelche Instrumente, dass man Altkanzler mit irgendwas irgendwie nach Elba, wie Napoleon?
Die Kanzler. Die Hallervorden hat doch eine Insel in Frankreich.
Die Kanzlerinsel. Das ist übrigens auch
echt?
Ja.
Das ist ein gutes Sitcom.
Die Hallervorden hat eine Insel auf Frankreich. In Frankreich.
Wovon hat er die Kohle? Von irgendwie seiner Kabarettzeit oder?
Nonstop hier. Gags Non. Wie ist denn das früher
mit dem Nonstop?
Nonstop. Kopf im Honig.
Nicht ungefähr.
Olli Dittrich ist heute zu Gast bei Fest und Flauschig. Wir freuen uns sehr, dass du da bist und wir haben heute eine besondere Ausgabe von Die großen Fünf. Uns erreichte, beziehungsweise Olli erreichte folgender Anruf.
Hallo Olli Schulz, hier ist Johann König. Ich bin ein großer Freund eurer Sendung und nachdem Porky neulich mal angerufen hatte, habe ich gedacht, rufe ich auch mal an mit einer Idee für die großen Fünf. Und zwar hatte ich die Idee, die großen Fünf Lehrertypen oder Lehrereigenschaften, die es damals gab, als wir Schüler waren in den 80er Jahren, die aber heute nicht mehr möglich wären. Ich kann mich an einen Lateinlehrer erinnern, der hieß Herr Drechsler, der hat sich Der war über 60, hat sich von Knoblauch ernährt, zumindest stank er fürchterlich, hatte immer eine Sonnenbrille auf. Und wir hatten alle Angst vor dem, weil wir nie seine Augen gesehen haben. Es war wirklich, der hat sich auch nie mit anderen Lehrern unterhalten, wahrscheinlich weil er so gestunken hat. Und ich glaube, so einen gibt es heute nicht mehr. Wir hatten einen Kunstlehrer, der ist immer mit dem Auto auf den Schulhof gefahren, hat da geparkt, also nicht auf dem Lehrerparkplatz, sondern auf dem Schulhof, total asozial. Ich glaube, sowas wäre heute nicht mehr möglich. Darum ist mein Vorschlag, die großen 5 Lehrertypen aus den 80ern, die es heute nicht mehr gibt, nicht mehr geben würde. Alles klar, macht weiter so. Bis dann, Johann.
Ganz liebe Grüße an Johann König. Ich finde, es ist ein sehr guter Vorschlag, den wir uns gerne annehmen, Olli, oder? Also ich habe das ja gestern schon. Ich finde, die großen 5, du bist nicht in den 80ern mehr zur Schule gegangen. Es sei denn, du hast wirklich ein paar doppelte Ehrenrunden gedreht.
Nee, aber das war auch schon, es war nah dran. Ich hätte es fast geschafft. Also meine Schulzeit ist ja unrühmlich zu Ende gegangen.
Bist du auch sitzen geblieben?
Zweimal und dann im Gymnasium Alstertal war ich ja dann nach meiner Grundschule und dann habe ich ja da einen Arschtritt gekriegt, zweimal sitzen geblieben. Beim dritten Mal haben sie mir empfohlen, auf die Realschule zu gehen. Die habe ich dann noch 2 Jahre besucht. Ich weiß nicht, wie viel Mal ich welche Klassen wiederholt habe, um dann mit einer deutlich erschummelten Mathematikprüfung meine mittlere Reife zu bestehen. Die, und da wäre ich jetzt schon bei einem Typ Lehrer, den es vielleicht so wirklich nicht mehr gibt, eben ein Klassenlehrer, der dich bis zum Ende der Schulzeit auch betreut. Und ich hatte damals, Gott hab sie selig, Frau Rümpler, die lustige Nicknames verteilt hat und eben den Ehrgeiz hatte, dass alle ihre Schäfchen irgendwie gut ins Leben entlassen werden. Und die hat mir nachgewiesen, das war in der Mathematikprüfung, eine Rechnung mit sogenannten Unbekannten, wo man denn das, wie es immer hieß, X auf die andere Seite bringen musste. Whatever that means. Ich bin komplett gescheitert, habe dann abgeschrieben von meinem Kumpel Rolf Zwickis, der das dann auf der Toilette hinterlassen hat, die Aufgabe für mich, die Antwort. Er saß 2 Stühle weiter und hab das dann alles falsch abgeschrieben, hab mir das dann in die Hand reingeschrieben, die Hand schwitzte und irgendwann wurde aus dem Rechenweg von dem X auch mal ein Multiplikationszeichen und umgekehrt. Und als ich dann, als das dann abgeliefert war und ich die Arbeiten kamen zurück, stand oben irgendwas, dazwischen sah das super aus. Und unten war ein richtiges Ergebnis und der Rest dazwischen war komplett Schrott, weil ich alles scheiße abgeschrieben habe. Und dann hat sie mich gefragt, wie ich da drauf gekommen bin. Und dann habe ich da natürlich irgendwie gestottert und habe natürlich dann irgendwie, hat sie mir dann nachgewiesen, dass ich geschummelt habe, hat mir aber dann trotzdem die mittlere Reife gegeben, weil ich eine Lehrstelle hatte. Und ich glaube, dass es solche Lehrer nicht mehr gibt.
Wahrscheinlich hast du recht, so eine Lehrer gibt es wirklich nicht mehr. So, was hatte ich aber auch noch. War das schon deine Nummer 5? Weil eigentlich müssen wir noch unseren
Jingle spielen. Wir müssen kurz unseren Jingle spielen, weil Ollis große 5, also das erste Mal in der Geschichte der großen 5, dass es jetzt schon mal vor Ablauf dieses Jingles passiert.
Oh, ich falsch, bitte um Verzeihung.
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
So, die großen 5.
Die großen 5 Lehrertypen, die es so nicht mehr gibt.
Genau. Mach du mal deinen Platz 5, Olli, nachdem wir Olli Dittrichs Platz 5 gerade gehört haben. Kommt jetzt mal dein Platz 5.
Mein Platz 5 ist der cholerische Mathematiklehrer gewesen, der bei mir Röhrig hieß, tatsächlich Herr Röhrig, und der mit einem Schlüsselbund, der bestimmt mit 250 Schlüsseln gefüllt war, quer durch den Raum geworfen hat, wenn einer zu laut geredet hat. Also geschlagen wurde in meiner Zeit nicht mehr. Aber dieser Schlüsselbund, es ist ein Wunder gewesen, dass der nie im Kopf, also er ist wirklich Millimeter, also da ging ein Raunen durch die Schülerklasse, wenn dieser Schlüsselbund mit volle Pulle auf irgendjemand geworfen wurde. Es ist nie was passiert. Die andere Technik, die er hatte, eine sehr perfide Technik, mit der flachen Hand so laut auf den Tisch zu schlagen, dass wirklich alle zusammengezittert haben. Er hat eigentlich mit so einer unterschwelligen Aggression die Klasse geführt und geleitet und er duldete keine Schwächlinge. Ich war auch noch im Leistungskurs Mathematik, das war ein kompletter Fehler, da war ich auch nur ein paar Wochen. Trotzdem hat er auch normalen Matheunterricht gehabt und irgendwie war das für mich, also ich hatte wahnsinnige Angst, irgendwann mal wirklich so einen großen Sicherheitsschlüssel im Auge zu haben, weil in jeder zweiten Stunde flog der Schlüssel einmal durch den Raum, nur wenn einer zu laut geatmet hat. Melanie mit Asthma, die hatte, also da haben wir irgendwie damals tatsächlich ein Gitter gebaut und deswegen mein Platz 5 ist der cholerische Mathelehrer, der mit dem Schlüssel auf alles wirft, was atmet.
Mein Platz 5 ist der heimatverbundene Klassenlehrer. Ich hatte einen ganz tollen Klassenlehrer in der Grundschule, an den ich gerne mich zurückerinnere. Der kam aus Bremen-Huchting. Herr Heuer lebt inzwischen auch nicht mehr, der liebe Gott habe ihn selig, in der Grundschule in Fegesack, in Bremen-Fegesack oder Bremen-Aum. Und Und der war so heimatverbunden, obwohl er in seiner Heimat ja in derselben Stadt war. Das war ein anderer Stadtteil einfach nur. Hochding, das ist übrigens der, ich glaube, da kommt Sven Regner her, oder? Nee, der singt
überhaupt nicht. Ja, Hochding. Ja, ja. Nee, doch, da kommt, glaube ich, Sven Regner her.
Er singt zumindest aus von Hochding in einem Song. Und der Herr Heuer, der hat so viele Bremensien, nennt man das. Bei uns nennt man das Dinge, die man über Bremen weiß, Bremensien, Kuriositäten über die Hansestadt Bremen, die ja nicht wie die Hamburger Hansestadt, die Freie und Hansestadt ist, sondern einfach Freie Hansestadt Bremen. Weil wenn nämlich dieses und Freie und Hansestadt, was soll denn der Scheiß eigentlich? Freie Hansestadt Bremen reicht völlig. So, und Er wusste auf jeden Fall sehr viel, hat das mit großem Enthusiasmus den Schülern vermittelt. Und ich fand das eigentlich irgendwie immer gut, am Anfang in seiner Schulzeit was zu der Stadt zu erfahren, in der man lebt und in der man so aufwächst. Und das fand ich wirklich irgendwie, der ist mit uns, in Bremen gibt es auch den Bleikeller. Im Dom ist das so ein Gewölbe unterm Bremer Dom, wo so, ich würde mal sagen, so 15 getrocknete Leichen in offenen Glassärgen liegen seit ein paar hundert Jahren. Und das ist er mit uns in der dritten Klasse, was mich schwer traumatisiert hat, da hingefahren.
Ich wollte gerade sagen, ist dein Lehrer dabei gewesen?
Ja, ist der ist nicht dabei gewesen. Aber er hat uns das alles gezeigt, auch wenn es ein bisschen anstrengend war. Und ich weiß, ich habe mich mal geprügelt mit meinem Klassenkameraden Justus. Und ich muss ehrlicherweise sagen, aus heutiger Sicht, ich war eindeutig schuld. Ich war schon damals eine kleine dreckige Ratte und ich hatte ihm einfach eine reingehauen. Und am Ende lag ich da am Boden und dann kam Herr Heuer rein und sagte, Justus, geh sofort von Jan runter. Und Justus wusste gar nicht, was ist denn da los? Warum denn? Und Jan kann keiner Fliege was zuleide tun. Und da hat er mir echt die Hand von Arsch gehalten und gerettet und so. Und Justus, liebe, voll ungerecht eigentlich. Wir haben uns, glaube ich, immer gut verstanden. Eigentlich, es war so eine Impulsstreiterei. Aber hat er damals dann nicht gedacht, dass ich da eben irgendwie bösartig. Aber ein ganz toller Lehrer und vor allen Dingen heimatverbunden. Und ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber das war dem sehr, sehr wichtig, dass seine Klasse alles erfährt über die Stadt und den Stadtteil, aus dem sie kommt.
Sehr schön. Dein Platz 4, Olli.
Mein Platz 4 ist Frau Bliefert, die hier auch namentlich genannt werden muss. Auch tot, aber ich würde fast sagen, Gott hab sie nicht unbedingt selig. Die war noch übrig aus der Nazi-Zeit. Es hat ja zu der Zeit, in der ich in der Schule war, später im Gymnasium.
Wollte ich dich sowieso fragen, ja.
Ja, ein paar und nicht wenige Lehrer gegeben, die tatsächlich dann, wie zum Beispiel Frau Bliefert, die war damals eben auch bei der BDM und hat dort später auch auf dem Gymnasium dann eigentlich das Gedankengut und auch die Vorgehensweise, wie wir gedrillt werden müssten, um sportlich fit zu sein, dann weitergeführt. Und die hat auch Musik unterrichtet. Das war das erste und einzige Jahr, wo ich in Musik eine 6 hatte, weil sie immer nur Notenarbeiten geschrieben hat und im Sport hatte sie noch ihren alten Trainingsanzug, wo ein Wappen oben, als konnte man sehen, das war so ausgeblichen, dann der Trainingsanzug, so ein bisschen Sepp Herberger-Style mit so einem Zip so hoch. Und da war ein Wappen, aber links drauf, was aber abgetrennt war. Mhm. Und da haben wir natürlich alle schon mutmaßt, was das wohl so war. Und sie ist mit uns dann zum Schwimmen zum Beispiel gegangen, hier zu Kellinghusenbad, Holthusenbad, kennst du. Und da hat sie Wiebke Schöninger ins Becken geschmissen, weil wir reinspringen mussten. Und Wiebke Schöninger war ein Mathe-Ass, aber war so ganz zittrig und wollte nicht. Und da hat sie gesagt, wenn 30 Kinder springen, springt das 31. auch. Und hat ihr sozusagen mit so einem halben Arschtritt, hat die ins Wasser, die lag da heulen und wir haben die rausgeholt und so. Und mein Kumpel Ronald Gudan und ich, wir waren damals magersüchtige Frettchen, ganz dünne Heringe, wo man die Rippen durchgeguckt hat. Und mit so Schlabberbadehosen, mit so einem schlechten Fahrtenschwimmer-Aufkleber. Weißt du, quasi, wie die aussehen. Ja, ja, ja.
Mit einer immer Welle. Noch, immer noch sind diese Dinger so, dass keine Mutter kann die richtig annehmen, kein Vater kann die richtig. Nee, die sehen immer scheiße aus. Entweder bringt man die weg oder man lässt sie einfach nicht auf die Badehose nähen.
So, und wir hatten aber auch natürlich mega Angst vor dieser Frau, weil die war wirklich echt ganz schlimm, war die ganz furchtbar. Und wir haben aber immer so gefroren, weil wir mussten ja dann immer an den Becken stehen und dann sind wir, Ronald und ich, wir sind dann immer abgehauen und sind dann hinten am Kopfende von dem einen Becken waren die Duschen und wir sind dann immer in dem Gang außen rum und haben uns dann auf der Rückseite hinten an die Wand gesetzt von den Duschen, weil da die Wände warm waren von den Heißwasserduschen und haben da gesessen und haben gezittert, vor Angst auch und natürlich vor Kälte. Und irgendwann kam sie und hat mich am Ohr so weggezogen. Das weiß ich nicht.
Der Alt-Nazi sozusagen, Platz 4, kann man sagen, als Lehrertyp. Ja. Jan, bin ich dran?
Du bist dran mit Platz 4.
Habe ich mir aber auch schon gedacht, dass der bei dir in der Liste noch auftauchen wird, Olli.
Gab's bei dir noch einen Alt-Nazi an der Schule?
Bei mir nicht.
Ja, bei mir auch bei nicht. Mir ganz ich glaube, in einer Klasse gab es einen, aber da hat man nur gemunkelt, dass der auch gewalttätig ist. Und der war sehr, sehr, sehr alt. Und das kann mich ganz dunkel noch dran erinnern, aber ich glaube, spielte keine Rolle mehr. Nee.
Beim Platz 4 ist aber der Altkommunist, beziehungsweise die Altkommunistin, die meine Klassenlehrerin war, als ich aufs Emil-Wüstenfeld-Gymnasium gekommen ist, die ihre politischen Ansichten auch wirklich überall durchgerungen hat und immer da auch ganz deutlich gesagt hat, dass Kommunismus der einzige Weg ist, raus aus dieser Misere. Und wirklich uns damals mit 10., 11. Klassen politisch einfach mit einer verbitterten, also entgegengesetzt hat. Alles, was wir hatten, sei es ein Walkman, wurde spöttisch angeguckt. Ich weiß noch, wie diese Lehrerin hieß. Ich möchte ihren Namen nicht sagen. Wahrscheinlich lebt sie noch. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Weil der Kommunismus...
Nee, sie ist tot. Wahrscheinlich hat mir also jemand gesagt, aber bin jetzt nicht sicher, ist mir auch egal, auf alle, und sie hat sich immer auf den Tisch geregelt, sie war relativ klein und hat sich immer beim Unterricht vorne auf ihrem Lehrertisch so seitlich hingesetzt, war aber komplett Kommunistin und hatte so eine, also so erotisch-kommunistische Persönlichkeit irgendwie sich aufgebaut, die für mich damals nicht greifbar war. Also überhaupt nicht, nichts. Und auf alle Fälle war alles schlecht, was man sich gekauft hat und wofür man geschwärmt hat. Und sie hat einem das Gefühl gegeben, dass man einfach schon ein schlechter Mensch ist. Das ist mein Platz 4, die Altkommunistin.
Bei mir auf Platz 4, der junge Lehrer, der mit einer Schülerin durchbrennt. Und es ist tatsächlich in meiner Schullaufbahn ist das zweimal passiert. Einmal ist das eine Geschichte gewesen eines aktiven Lehrers, der hat diese Geschichte mitgebracht. Das waren ja immer so Gerüchte, die gingen diesen Lehrern dann voraus und das bestätigte sich dann irgendwann und das war wirklich auch ein charmanter, sehr netter, sehr gerechter Lehrer, also wirklich ganz, und ich glaube, das ist auch alles okay gewesen. Dann aber in meiner Oberstufenzeit ist tatsächlich ein Lehrer, der dann doch schon wirklich ein älteres Semester war, mit einer viel, viel zu jungen Frau, wirklich 17, gerade 18 geworden, durchgebrannt, und ich glaube, hat dann auch irgendwie entweder die Schule verlassen oder sogar die Stadt verlassen, und das fand ich irgendwie im Nachhinein, also dabei fand ich es gar nicht so krass, aber so 10, 15 Jahre später habe ich dann schon mal drüber nachgedacht, dass es natürlich schon ganz schön mega weird ist, wenn du so als ja so 55-jähriger Mann dann da so eine 17-Jährige aus dem Gymnasium angelst. Das ist irgendwie schon echt ziemlich creepy gewesen. Und das ist zweimal passiert. Das
mega creepy. Ja, ich bleib da auch noch einen ähnlichen Platz, aber trotzdem. Ja, das ist ein Klassiker, von dem man immer gehört hat, aber den man dann auch tatsächlich, also ich auf dem Gymnasium auch selber miterlebt habe. Mhm. Wo man dachte, das passiert doch eigentlich gar
don't
nicht.
Don't so stand häufig, so close to me von Sting.
Ja, von Police, Sting. Don't stand so close to me.
Auf die Liste,
ein Lied, ein, das er immer geschrieben
ein
hat,
Lied,
weil er selber Lehrer
genau, war. Genau, Sting war selber Lehrer und hatte das irgendwann bleiben lassen, weil er gewusst hat, entweder ich werde hier sofort verknackt, weil das ist einfach alles sexuell nicht aushaltbar. Er ist dann Rockstar geworden und konnte es quasi legal machen. Ne? Also würde man jetzt
das unterrichten dann.
Ja, das unterrichten. Also das, aber ganz mal ohne Witz mal eben hier Framing Britney und sowas. Und es ändern sich ja auch Dinge auch in der Wahrnehmung mit Michael Jackson. Komme ich zum ersten Mal auf den Gedanken, dass er einfach als Lehrer keinen Bock drauf hatte, weil er das nicht durfte und dann einfach Rockstar geworden ist und einfach gemacht hat. Oh Gott, Alter. Oh ja. Gott,
Don't Stand Close to Me ist aber eigentlich handelt davon, dass die Schülerinnen ihn ja angraben.
Ja, genau.
Kommt nicht so, dass ja auch noch er ist eigentlich das Opfer.
Ja, genau, was halt so ein katholischer Priester auch immer erzählt, wenn er da wieder Ärger bekommt hat vom Bischof oder von der Öffentlichkeit meistens. Vom Bischof ja oft nicht, weil es da irgendwelche Unregelmäßigkeiten auf der Ferienfreizeit gab seit 30 Jahren jedes Mal und die Eltern erzählen. Die Kinder wollten das doch so. Nee, ist klar, Alter, Sting, ey. Guck mal, direkt mal aufschreiben als Thema.
Platz 3, Olli.
Platz 3. Ja, es überschneiden sich die Dinge natürlich.
Ja,
eigentlich auch.
Das ist aber, so gerne mal.
Ja, ich würde hier in dem Fall Herrn Brunkhorst wählen, ein Mathematiklehrer damals.
Herr Brunkhorst, ja, Frau Drübler.
Ja, also die Leute haben natürlich auch bei mir eine bleibende Erinnerung hinterlassen. Vor allen Dingen immer wieder, wenn es um Mathematik geht, da kommt auch noch ein anderer Mathematiklehrer bei. Aber Herr Brunkhorst war sehr kleinwüchsig und hatte sehr schütteres Haar kennt ihr das noch, damals hatten Männer grundsätzlich immer einen normalen kleinen schwarzen Kamm im Jackett, ja, oben in der Revers-Tasche, ja, und haben sich dann zwischendurch immer mal so den dünnen Seitenscheitel so nachgekämmt. Das ist etwas, was man heute gar nicht mehr zu sehen bekommt. Ja. Und leider, muss man sagen, weil es gab zu der Zeit auch zum Beispiel in der Funkuhr und so immer in der Mitte diese Anzeigen, wo dann zum Beispiel sowas war, Friseur gepflegt, gewinnen Sie. Oder andere achten auf ihre Schuhe, tun sie es auch. Oder wo Schwimmkerl, weißt du, jetzt endlich unsinkbar für Leute, die nicht schwimmen können, die so einen komischen Pufferring unter die Badehose tragen können. Aus dieser Zeit ist das eigentlich. Und dieser Herr Brunkhorst ist immer rumgegangen und hat sich die Haare gekämmt, hatte immer sehr fettige Haare, der hat wahrscheinlich nämlich nur einmal im Monat gebadet und diese weißen, speckigen Schuppen hat er sozusagen aus den Haaren zunächst auf sein dunkles Jackett gekämmt. Man hat immer da so einen weißen Schneeberg gesehen und wenn er dann hinter einem stand und beobachtet hat, was man da zu arbeiten hat, den Kamm, da hörte man schon immer, jetzt holt er wieder den Kamm raus, sodass dann das auch auf das Schulheft rieselte. Hat, wenn man dann sich gewunden hat und zudem noch ein sehr schlechter Schüler, besonders in Mathematik, so wie ich war, dann hat er von hinten so die geballte Faust und hat mit den Knochen auf den Kopf gehauen, von hinten, und hat gesagt, leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen.
Denkvermögen, das habe ich auch noch gehabt, tatsächlich.
Ja.
Mit dem kleinen
also den wird ja. Genau, also den würde ich den speckhaarigen Mehrfachkämmer mit Kopfnuss Ausbildung, den würde ich hier an drei nehmen.
Olli. Sehr schön. Da fällt mir gerade ein, ich bin tatsächlich noch im Kindergarten geschlagen worden. Fällt mir gerade eine schöne kleine Geschichte von Frau Eisener. Kurz kleine rebellische Geschichte. Ich war in der Nähe von der Osterstraße im Kindergarten, im Lastropsweg ungefähr, da die Ecke war das. Und da war ein Kindergarten und Frau Eisener hat mir eine Backpfeife gehauen, weil ich Sand drüber geworfen habe zu den Nachbarn, die da nebenan, da war so ein Zaun, draußen konnten wir spielen. Und da hat sie mir eine geknallt. Da bin ich einfach mittags zu Fuß nach Hause gegangen, zu meinen Urgroßeltern, die nicht weit entfernt gewohnt haben. Und mein Uropa ist dann zurückgegangen, beim Uropa wirklich, echt? Und hat Frau Eisener so rund gemacht und hat die so fertig gemacht. Will noch einmal meinen Jungen schlagen, dann schlage ich sie. Es war natürlich auch völlig falsch alles von ihm, aber er kam aus einer anderen Zeit und so. Aber werde ich nie vergessen. Hat jetzt auch geil. Frau Eisener hat mir damals wirklich richtig eine gelangt. Das war noch wahrscheinlich ich war vielleicht das letzte Kind, was geschlagen wurde im Kindergarten.
Das letzte Einhorn.
Mein Platz 3 ist der erbarmungslose Sportlehrer. Wenn du morgens den Sportbeutel vergessen hast, der dich trotzdem in Unterhose und Barfuß um 8 Uhr durch die kalte Turnhalle hat laufen lassen, ohne Rücksicht auf Verluste, der aber auch gleich beim Bodenturnen oder wenn irgendwas war, das schönste Mädchen nach vorne geholt hat und sie da angefasst hat, damit sie da irgendwie auf den Barren raufkommt. So eine zwielichtige Spalt, wenn du nicht sofort, der war auch richtig fit, das war auch ein Typ, der war schon über 50, Herr Kullack, der konnte noch richtig alles, Liegestütze, 30 Stück morgens und so, aber der hat keinen Bock auf Typen, die schwach waren. Ich war damals schwach und dann musste ich da im Barfuß in Unterhose, ich wurde gedemütigt, auch noch mal, Schulz, der alte Baum. So, wer gegen dich läuft, der fällt um. Und dann hat er die schöne Katrin nach vorne geholt und hat ihn an den Ring hochgehoben.
Ja, na klar.
Und der kranke Sportlehrer ist mein Platz 3.
Ja, die berühmte Hilfestellung am Kasten.
Oh. Ja, genau, Hilfestellung an den Hüften.
Ja, am Kasten, wenn man anlaufen musste und musste auf diesem, weißt du, dieses Federbrett, wo man so und dann über den Kasten drüber. Und da die Hilfestellung.
Hast du das Geräusch von dem Federbrett nachher? Eine Physikstunde nur damit verbracht, die Geräusche, die das Lineal macht, wenn man das an der Tischkante wie so ein Sprungbrett federt, habe ich mit dem Mund nachgemacht. Und irgendwann in der Ferienfreizeit war das dann irgendwann das Synonym für Erektion. Und dann ab Klasse 11 hat man, wenn einer der Jungs im Jahrgang gemacht hat, da wusste man direkt, worum es geht.
Genau,
Jan exakt. Ist dran, glaube ich.
Platz 3 der großen 5 Lehrertypen, die wir niemals vergessen, ist bei mir der oder die Überforderte. Wo man schon in der ersten Stunde weiß, so eine Klasse ist ja so ein Mikroorganismus letztlich. Es ist wie so eine Klasse ist wie so ein Körper eigentlich. Das sind 30 meistens irgendwann so nach 3-4 Monaten recht gut aufeinander synchronisiert und abgestimmte Schülerinnen und Schüler in der Höhe ihrer Hormonproduktion. Das ist also wirklich, eine Klasse kann eine Bestie sein und sie riecht Angst. Klassen sind viel schlimmer als Hunde und Angst ist das Erste, was eine Klasse riecht. Und überforderte Lehrer, die schon mit so einem unsicheren Blick in so eine Klasse reinkommen, nicht weil sie junge Lehrer sind, sondern ich habe total viele junge Referendare, die sofort mit einem Peitschenknall und alle standen still in die Klasse reingekommen sind. Und es gab aber auch Leute, wo du wusstest, die machen das seit 30 Jahren und die haben es noch nie in ihrem Leben hinbekommen, eine Klasse in der Hand zu haben. Und die Überforderte oder der Überforderte, wo ich sowohl bei Männern als auch Frauen vor den Klassen, in denen ich war, und ich war nicht schuld daran, sondern wirklich diese Gruppendynamik, von so leichtem Sticheln. Und wenn einer aufgehört hat, hat der andere angefangen. Es war permanent.
Das ist aber auch fies. Kinder können trotzdem so fies sein. Also wir haben auch Lehrer, mal zum Weinen gebracht. Unsere Französischlehrerin ist heulend rausgelaufen aus dem Unterricht. Und ich glaube, ich bin nicht ganz unschuld daran. Man ist auch einfach, als mit so 16, 15, ein erbarmungsloses, muss man sagen, man ist als Kind
auch
teilweise ein erbarmungsloses Schwein. Ich war vorlaut, ich habe irgendwie viel zu, auch respektlos mich, wo ich das heute mich nicht mehr wagen würde, meistens auch gegen die, wo man da auch noch, das ist ja auch nur das Traurige, man wagt das ja dann nicht bei denen, die es eigentlich verdient hätten, die dich wirklich tyrannisieren, sondern bei denen du eine Schwäche siehst irgendwie, weil du als Kind, aber dafür hat sich meine Französischlehrerin auch mal in die Hose gepisst beim Witz von mir, mitten im Unterricht, du musst da rausrennen, aber das ist wahr.
Ja, also der
ich war Licht und Schatten war ich für die Schulgemeinschaft damals.
Der oder die überforderte Lehrerin oder Lehrer, die weder den Stoff durchziehen können, noch in der Lage sind, irgendwie ein Verhältnis zur Klasse aufzubauen und auch grundsätzlich Angst haben, wo man immer sich fragt, ist das überhaupt der richtige Job, den du da gewählt hast, vor 25 Jahren irgendwann? Und das ist eigentlich regelmäßig passiert, das waren oft so Leute, die dann mal auch lange krank waren und hatte man ein Fach irgendwann nicht mehr und so. Ich komme aus Bremen, also zu einer Zeit, wo in Bremen man erstmal froh sein konnte, dass überhaupt eine Schule offen war, weil alle wurden Asbest saniert. Ich war genau in so eines dieser Asbestkinder. Irgendwann so Mitte der 90er Jahre hat man rausgefunden, dass dieser weiße Staub, der aus den Ritzen rieselt, dass er halt harten Krebs macht. Und dann wurden alle Schulen zugemacht und die Kinder in die Container gesteckt. Ja. Und dann gab es aber so viel Unterrichtsausfall wegen Lehrern. Ich würde sagen, so 25% des Kollegiums waren immer, gehörte bei uns zu den Überforderten. Der oder der Überforderte. Mein Platz 3.
Platz 2, Olli. Wir sind fast durch. Nein, noch fast. Ein bisschen noch.
Also, ich versuch's kurz zu machen. Platz 2 ist für mich der Typ dufter Lehrer. So Ding, das glaube ich, gibt's so nicht mehr und ist natürlich auch etwas, was dem Zeitgeist entsprochen hat. Als ich jung war, das war so diese Zeit, wo wir die Singer-Songwriter gehört haben, wir haben Donovan gehört, wir haben Cat Stevens gehört, Elton John kam auf, aber vor allen Dingen die Typen mit Klampfe, weißt du, die so dufte rumsaßen. Und da gab's einen Deutschlehrer bei uns, der hatte immer eine Gitarre dabei, relativ lange Haare und einen Vollbart und der hat auch so einen Pelzmantel angehabt. Ich weiß nicht, Olli, kennst du noch den Laden Diam Torki hier an der Hutweigerstraße? Da sind wir alle hin, als diese bestickten Ledermäntel, die außen bestickt waren und innen hatten die dieses dicke Fell.
Ja,
das war
klar.
In den 70ern. Ja. So einen Mantel
auch
hatte der.
In den 80ern war die auch noch angesagt. Ja.
So, und den hatte er immer an. Und das Highlight war, das war der dufte Lehrer, der einfach auch irgendwie, der hat immer alle verstanden. Und die alte Schulleitung, Herr Wenk, die haben dann, waren dann immer noch sehr streng und alles. Und dann wurde er aber zu Rate gezogen, wenn man wieder irgendeinen Scheiß gebaut hat und so. Und dann hat er das wieder ins Lot gebracht. Und ich
das war der Thomas Gottschalk unter den Lehrern sozusagen. Nach dem coolen Kampf und Feld. Die alle verstaubt, kam der neue, moderne Locker.
Und irgendwann, insofern ist das ganz lustig, weil was Johann König erzählt hat, weil genau irgendwann kam er an und hatte ein Auto, was wir toll fanden, nämlich ein Opel Kadett, zweitürig, der war aber in Wahrheit von seiner Mutter. Und da ist er einmal, Gymnasium Alzertal am Erdkampfsweg, ich werde es nie vergessen, auf den Schulhof raufgefahren, nach der Schule und wollte da einen auf dicke Hose machen und zeigen, wie geil er da mit dem Auto fährt. Und es rückwärts wollte er raus und rangieren und raus. Und es war auf diesem riesigen Schulhof so ein kleiner, abgesperrter, kleiner Mini-Baum. Ein Baum. Und er ist beim Rückwärtsfahren voll dagegen gekachelt und hinten richtig so ein Keil reingetrieben. Der dufte Lehrer, ne? Und war dann so erschrocken. Ne?
Ja, der das dufte wäre meine Lehrer, den gab's bei uns auch. Bei uns hieß der Herr Barfuß bei einer Parallelklasse, weil der junge neue Lehrer, der neue Impulse in die Schule gebracht haben und alle haben von ihm geschwärmt. Ich habe ihn nie im Unterricht gehabt und fand ihn deswegen scheiße. Und ich wusste, weil auch alle so geschwärmt haben. Bei mir ist Platz 2 eine, muss ich sagen, auch so, und zwar die schöne Lehrerin, die dich nie unterrichtet hat. Und zwar das erste Mal, wenn man geschwärmt hat für eine Frau, war das bei mir tatsächlich in der Schule, der eigene Referendarin. Ich kenne sogar noch die Namen von diesen Frauen. Und es ist überhaupt gar keine sexuelle Komponente, sondern die fand man irgendwie attraktiv. Man wusste gar nicht, wieso oder sonst was. Und man hat sich immer geärgert, dass die immer die anderen Klachen moderiert hat. Die so neu dazukam und für die man irgendwie so ein bisschen schon als Junge geschwärmt hat. Also die Schwärmende, also wirklich, doch hatte ich bei 2 Lehrerinnen, hatte ich so ein, ich weiß gar nicht, was es damals war, aber ich fand die toll, sagen wir mal so. Ja. Und hab so gemerkt, das ist so, man findet die interessant, es ist auch wirklich nur ganz kurz. Und die hat immer nur die Parallelklassen unterrichtet. Und nie bei uns. Wir hatten immer nur die alten Steinbeißer. Und die anderen hatten immer die, diese beiden Frauen, die fingen beide mit B an, die gingen beide auf die Gesamtschule Stelling. Das war meine prägende Zeit, bevor ich auf Emil-Wissenfeld-Gymnasium gekommen wäre. Und ich hatte einen Crush und dieses Schwärmen für eine Lehrerin, das ist für mich einfach so Platz zwei, die schöne, unerreichbare Lehrerin, die man einfach anhimmelt so ein bisschen. Die hatte ich auch auf meiner Schule, auf alle Fälle. Kann ich mich nicht von frei machen.
Bei mir auf Platz zwei der großen fünf LehrerInnen, die wir uns immer gerne zumindest zurückerinnern, ist der Mächtige, der oder die Mächtige. Das war meistens ein Schulleiter, den man selten zu Gesicht bekommen hat, außer man hat richtig was ausgefressen. Und es wurden über der oder die mächtige Lehrerin, über die existiert hauptsächlich in Fantasien und Geschichten und in Angst-Stories. War wieder beim Rektor, war wieder im Sekretariat bei, muss zum Appell zu. Und der Lehrer oder die Lehrerin hat selten Zeit für eigenen Unterricht, weil oft Schulplanung und Personalplanung und das Kollegium vorgeht. Aber ab und zu lässt er sich herab oder lässt sie sich herab und unterrichtet mal eine Vertretungsstunde, weil ein überforderter Lehrer mal wieder durchgebrannt ist oder irgendwie abgeholt wurde mit dem Krankenwagen und erstmal drei Wochen lang zu Hause sitzt. Und dann kommt der Schulleiter oder die Schulleiterin selber und dann weiß man, dass diese Macht über den Dienstplan der Lehrer zum Beispiel oder auch über Elterngespräche und über Entscheidungen, wer die Schule verlassen muss, dass diese Macht irgendwann auch durchgesickert ist in das Verhalten im Unterricht und dass das schon nochmal ein ganz eisiger Wind auf einmal und alle sind gleich doppelt so angespannt. Meistens passiert gar nicht viel, sondern den Schülern ist diese Macht dieses Schulleiters oder der Schulleiterin immer so bewusst in den Vertretungsstunden, dass sie von vornherein wissen, okay, this is no nonsense hier. Hier wird jetzt einfach gearbeitet, wir haben es in 45 Minuten hinter uns und dann gehen wir alle nach Hause, dann ist 5 Minuten Pause, Direktor oder Direktorin war immer eine ganz andere Kategorie von Lehrern und denke ich, ich kenne auch noch alle Namen, aber die leben wahrscheinlich alle noch und deswegen.
Ich weiß auch, ja, sowas
Datenschutz, Datenschutz.
Es gab auch eine Hierarchie, es gab die Abteilungsleiter, es gab den Schuldirektor und es gab noch irgend so eine Stelle. Es war so eine richtige Hierarchie
bei uns. Und das waren oft dann auch so, weil der Direktor, der wohnte dann irgendwie hinten in Fage, das ist so ganz weit draußen, also muss unglaublich weit fahren zur Schule, hatte aber so ein altes Gründerzeithaus aus dem 19. Jahrhundert oder sowas, als einziger im Kollegium. Das war einer, der dann auch irgendwie früh mit Espresso angefangen hat und dann Cappuccino zubereiten konnte und so. Und der auch aus dem Italienurlaub immer sehr braun gebrannt zurückgekommen ist und so. Und ganz kurz mal eben, ich weiß, viele Lehrer...
Der auch schon so besonderes Olivenöl mitgebracht hat.
Ja, genau. Das war so. Auf eine ganz andere Klasse. Das war der Phaeton unter den Lehrern. Aber ganz kurz mal eben, ich weiß es jetzt, weil ich in meinem Freundes- und Bekannten- und Verwandtenkreis sind inzwischen auch viele Menschen Lehrerinnen und Lehrer. Und ich muss einmal eine Sache mal als Erwachsener jetzt mal eben sagen. Diese Legende, die uns in unserer Schulzeit aufgetischt wurde, dass Lehrer die Ferien durcharbeiten und dass sie einen harten Job haben, wo die wirklich viel tun müssen. Ich weiß, es nervt, wenn Eltern anrufen und es ist wirklich ein Fuck-up. Aber Lehrer haben wirklich echt einen easy Job. Also ganz ehrlich mal, ohne Witz. Jetzt gerade nicht in der Pandemie und so, aber das ist wirklich einer der wenigen Jobs, wo man wirklich sagen kann, alles klar, es sind Schulferien, 6 Wochen Toskana, ciao, ich bin raus, bis in 6 Wochen. Und dann ist es wirklich schon, habe ich als Erwachsener gemerkt, war wirklich viel Behauptung auch, dass es anstrengend ist. Und wie lange man teilweise auf die Klausuren gewartet hat. Wie lange bitte? Ich weiß noch, Herrn B., der hat teilweise immer 3 Monate gebraucht, um die Arbeiten zu korrigieren. Von irgendwelchen Siebklässlern. Ich meine, was soll denn da drinstehen, Alter?
Ja, dann musst du erstmal die Rotweinvorräte leer trinken.
Wir kommen zum Platz 1. Der Platz 1 der großen 5. Heute mit Olli Dietrich. Es sind die großen 5 Lehrer, an die wir uns immer erinnern werden, die wir nie vergessen werden. Olli, dein Platz 1.
Also mein Platz 1 ist der subtile, stille Zyniker. Den habe ich so erlebt, mein Mathematiklehrer, der wirklich mein Trauma war, Herr Westphal, und vereint auch noch etwas, was es heute nicht mehr gibt, ein Lehrer, der in einem weißen Kittel unterrichtet. Der hat Physik und Mathematik unterrichtet und hat angewidert, angeekelt, bemitleidend einen angeguckt, wenn man nichts wusste und nichts konnte und hat einen dann auch ganz besonders nach vorne an die Tafel geholt, hat irgendwas gesagt, so und so, so, und er hat immer so gesprochen, wie ist das und das, das und das? Oliver, bitte mal nach vorne, So, dann musste ich nach vorne und wirklich Spießruten laufen, Schweißausbrüche, dann stand ich da zitternd mit der Kreide in der Hand und musste da irgendwas schreiben und dann guckte er so von der Seite so ganz wirklich angewidert, guckte er so bemitleidend mich so an, nein, das ist leider falsch. Und dann musste man so weggehen und ich weiß noch, in Physik und Mathe hatte ich den und irgendwann habe ich zurückgeschlagen, jetzt habe ich auch immer noch das Heft, mein Physik-Arbeitsheft aus der 6. Klasse, da habe ich dann während der Physikarbeit nur einen Kommentar reingeschrieben oder besser gezeichnet, weil ich sehr gut zeichnen konnte. Und so habe ich ihn gezeichnet mit seinem weißen Kittel, wie er in die Luft geflogen ist, also wo der Kopf explodiert ist. Mit so Sternchen drum, weißt du, so ganz scheiße, wie aus dem Comic. So, ne? Und da war dann auch richtig Feierabend dann anschließend. Aber das wäre für mich, auch weil es natürlich wirklich ein Trauma bis heute hinterlassen hat, von Schülern, die nichts konnten, nichts wussten, seiner Meinung nach, da fiel dann auch irgendwann der Satz, aus dir wird nie was werden und so. Dieser Typus Lehrer von oben herab und dann im weißen Kittel unterrichten wie so ein Arzt, den hat er immer überm Anzug gehabt, nicht zu fassen.
Ja, so einen hatte ich auch, der hat dafür gesorgt, dass ich sitzen geblieben bin. Er hätte mir nur eine 4- in Chemie geben müssen, er hat mir eine 5+ gegeben.
Ja, toll.
Und dann habe ich ihn, da habe ich nach dem Unterricht mit ihm geredet und meinte, können Sie mir hier 4- geben? Und dann hat er tatsächlich gesagt, ob du jetzt sitzen bleibst oder im nächsten Jahr, ist ja eigentlich auch egal. Also wirklich jemand, das einzige Mal, wo ich jetzt wirklich sagen würde, dass ich dem, wo ich bin ja nie stolz auf, dass man was erreicht hat oder ähnliches, wo ich doch irgendwie dem gerne nochmal begegnet wäre um ihn irgendwas, inzwischen ist es mir auch egal. Aber genau diesen Typen kenne ich auch, der ihm einfach auch ein schlechtes Gefühl gibt.
Ja.
Mein Platz 1 ist dann mal, eigentlich war mein Platz 1 das gleiche, was Jan schon gesagt hatte. Ich hatte einen Klassenlehrer, der mit zwei Klassen, also erstmal mit einer, da hat er sich getrennt, die zweite hat er geheiratet und dann irgendwann haben aber auch die Schulleitung gedacht, es ist alles vielleicht nicht so richtig gut, was sie da machen und dann wurde er irgendwie suspendiert. Aber da wir das schon hatten, widme ich dem Platz 1 meinen beiden Klassenlehrern Hannelore Debus und Götz-Gerhard Garde, die mich gefördert haben und die nämlich das sind, was man selten noch findet, Lehrer, die sich wirklich Zeit genommen haben für die Schüler, die damals entdeckt haben, dass ich jemand war, der wahnsinnig viel reden kann, der schlecht in Mathe ist, der nicht so gut aufmerksam ist, der sich aber wahnsinnig gerne produziert und der damals schon gefördert wurde, indem ich moderieren durfte, Schulfernsehen, immer irgendwelche One-Man-Shows machen durfte auf Klassenreise und den ich jetzt, nachdem wir jetzt all so viel kritische Sachen gesagt haben über Lehrer, meinen Platz 1 widme. Die Lehrer, die es nämlich auch immer noch gibt, denen man eine Menge zu verdanken hat, weil es ist ja so, das sind prägende Menschen in deiner jungen Jugend, in der du bist, die eine Menge Einfluss auf dich haben. Und deswegen gibt es die auch noch. Und mein Platz 1 ist der geile Lehrer, der sich wirklich irgendwie mit seinen Schülern auseinandersetzt. Das auch immer schwerer wird in der heutigen Zeit wahrscheinlich. Aber ich hatte die Gnade, solche zwei Lehrer zu haben. Und die sind mein Platz 1. Meine beiden Klassenlehrer, die wirklich für die Schüler da waren. Und das ist jetzt einfach ein bisschen cheesy, aber den widme ich jetzt mal
Platz 1. Super.
Ach komm, ich habe es tatsächlich auch positiv auf Platz 1. Es sind allerdings keine Namen, sondern es sind immer diese immer wieder in meinen 13 Schuljahren, ich bin als einziger von uns drei wahrscheinlich nicht sitzen geblieben, oder? Ja, ich bin nicht sitzen geblieben.
Nee, du nicht.
Du bist sitzen geblieben und der andere Rolle auch. Jetzt
ich bin auch ich zweimal gesessen geblieben.
Oh, das tut mir leid.
In der 8. und in der 9. und vorher war sowieso auch immer auf der Kippe und dann eigentlich theoretisch auch auf der Realschule nochmal in der 10. Aber wie gesagt, da hat sie mich ja durchgelassen, dann, weil ich eine Lehrstelle hatte.
Ja.
Ganz unrühmlich.
Also meinen ersten Platz widme ich auf jeden Fall all den Referendarinnen und Referendaren. Meistens waren es Referendarinnen, die in meiner Schulzeit so immer aufgeflackert sind für mehrere Monate. Ich hatte immer ganz tolle und okay Lehrer wenigstens, aber die Zeiten mit den Referendaren, das war irgendwie immer besonders, weil man ahnte, die sind nicht so weit weg von einem. Die waren meistens engagiert, die haben sich meistens sehr eingesetzt für die Leute, die in der Klasse irgendwie nicht mitgekommen sind. Und irgendwie sind sie dann wieder verschwunden, haben meistens noch so eine Prüfung machen müssen. Kennt ihr noch diese Situation, wo eine Referendarin vorne steht, hinten so eine Prüfungskommission und dann hast du eine Referendarin gehabt oder sowas, wo du gemerkt hast, okay, die ist jetzt richtig aufgeregt, jetzt geht's richtig um alles und wo dann auch die Klasse auch immer vernünftig war und dann immer man das gemeinsam gemacht hat und man wusste, man war irgendwie, man saß irgendwie noch so ein bisschen im selben Boot und ich habe an einige Referendarinnen tatsächlich eine ganz nette Erinnerung, die wahrscheinlich alle noch praktizieren als Lehrer und deswegen ist mein Platz 1 allen Referendarinnen und Referendaren gewidmet, die noch mit dieser frischen Energie in diesen Beruf reingehen, bevor sie dann 2-3 Jahre später als Festangestellte, als Beamter irgendwo gebrochen werden von irgendeiner fiesen Scheißklasse oder einem blöden Direktor. Oder muss man auch mal wieder sagen, es gibt halt auch Lehrer, hier Björn Höcke, frisch fast vom Verfassungsschutz beobachtet diese Woche, von AfD rechts außen, ist Lehrer vom Beruf, ist fucking Lehrer vom Beruf. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
Ja, kann man sich wirklich nicht vorstellen. Ja, das waren fast von uns. Ganz kurz noch, mir fällt noch eine Sache ein, die wir vergessen hatten. Kanntet ihr noch, wollte ich euch fragen, den Englischlehrer, der selbst kaum Englisch konnte und das TH nicht aussprechen konnte? Der Englischlehrer.
Ja, natürlich.
Das heißt, Peter, Paul and Mary goes to, und wo du selbst merktest, der war selber noch nie im Ausland.
Also ja, genau. Alle
ja, das gibt's ja heute nicht mehr so, aber ich kann mich auch noch gut daran erinnern. Das waren sie für diese Woche.
Die großen fünf. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Oh Mann, Leute. Wir sind ja ganz schön abgehauen in die Schulzeit hier. Sorry für alle Leute, die keinen Bock auf Schule haben oder selber Schüler sind oder morgen vielleicht wieder als Lehrer in die Schule müssen.
Es hat aber ganz gut gepasst. Es hat ganz gut gepasst, finde ich, in der heutigen Sendung. Weil es ist ja lange Zeit keine Schule gewesen. Ich habe gerade nur so ein Rauschen gehört. Das ist unsere Abschlussmusik, die man nicht so richtig hört, wenn ich rede, aber...
Sie ist da, sie ist da. Vielen Dank, Olli Dittrich, dass du heute bei uns zu Gast warst. Wir freuen uns schon sehr auf Ditsche. Sag nochmal, wann es losgeht.
Es geht jetzt heute Abend, also nicht am 7. ist ja heute. Ja,
nicht heute im Abend geht's los.
22:15 geht's los und ich muss jetzt auch mal so langsam in den Kosmos einsteigen und so ein bisschen.
Das gibt's ja nicht.
Dann könnt ihr gleich im Anschluss, heute Abend noch, ihr habt gerade diese Sendung gehört mit Olli Dittrich als unserem fantastischen Gast und heute Abend direkt reinsteigen in das Ditsche-Universum.
Im WDR-Fernsehen läuft das Ganze um 22:15 live mit Olli Dittrich und wir sind vielleicht in den nächsten Wochen auch nochmal da, wenn das Corona zulässt, wenn wir verreisen dürfen.
Aber auch nur, wenn wir in unseren Rollen kommen dürfen.
Kommt als was auch immer und wir machen was draus.
Olli, war uns eine große Freude, dass du endlich bei uns zu Gast warst.
Hat total
Spaß gemacht. Vielen Dank. Alles Gute für dich. Du bist 2022 auch wieder auf Tour. Jetzt stehen wir erstmal alle gemeinsam diese Pandemiezeit durch. Und dann sehen wir uns hoffentlich irgendwo mal wieder auf der Bühne oder irgendwo im Freien.
Ja, es wäre mir ein Fest.
Hab einen schönen
Abend. Vielen Dank für deinen Besuch.
Tschüss. Yo. Tschüss, Olli.
Tschüss.
Und, tschüss, liebe Leute, hier bei Spotify, bei Fest und Flauschig. Bis zur nächsten Sendung am Mittwoch, die heißt Boomer Cringe, ist eine kleine Ausgabe, dann wahrscheinlich erstmal ohne Gast. Dann machen wir ein kleines Update. Vielleicht können wir unseren Auftritt bei Ditsche durchsprechen, Olli.
Ja, genau, wir können das Skript ausarbeiten.
Ja. Bis zum Mittwoch. Habt eine schöne Woche, kommt gut hin, bleibt gesund und immer schön stabil.
Tschüss.